Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen, meinen schönen guten Morgen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Einer der Leitsätze des Grundgesetzes. Unser Grundgesetz. 75 Jahre wird es in diesen Tagen, an diesem Wochenende, große Feiern in Berlin und in Bonn. Ein Grundgesetz, eine Verfassung, die nur eben nicht Verfassung heißt, aber die zumindest die demokratische Grundordnung in Deutschland regelt, garantiert unsere Freiheiten, unsere Mitbestimmung, unsere Grundrechte. 75 ist das Grundgesetz geworden. Wir wollen wissen, was bedeutet es Ihnen? Vielleicht auch im Alltag. Wo spüren Sie, dass das Grundgesetz wirkt oder eben auch nicht wirkt? Wo vermissen Sie seine Wirkung? Und gibt es vielleicht Artikel, die Ihnen ganz besonders wichtig sind oder die Sie vielleicht sogar vermissen, die Sie gerne drin hätten, die unbedingt reingehören oder welche, die da nicht reingehören? Erzählen Sie uns von Ihrem Verhältnis zum Grundgesetz. 75 Jahre Grundgesetz, was bedeutet es Ihnen? Das ist unser Thema. Bis 11, ich freue mich auf Ihre Anrufe. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wir haben zwei Menschen in der Sendung, die sich sehr gut auf ihre unterschiedliche Art und Weise mit dem Grundgesetz auskennen, die sich sehr stark intensiv damit beschäftigt haben, nämlich Nora Markert. Sie ist Verfassungsrechtlerin, Buchautorin und ist eine der wichtigen Stimmen in einer Gesellschaft für Freiheitsrechte, die systematisch klagt für Grundrechte, mit uns verbunden. Jetzt schönen guten Morgen, Frau Markert.
Guten Morgen.
Und Peter Zolling ist bei uns in einem Studio in Hamburg, Verfassungshistoriker und Journalist. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Frau Markert, an welchen Stellen in den letzten Tagen hat das Grundgesetz für Sie besonders gewirkt? Wo wurde es lebendig?
Das Schöne am Grundgesetz ist, dass es praktisch bei allem, was man tut, lebendig wird. Denn unser erster Artikel ist ja die Menschenwürde, das wissen, glaube ich, viele. Aber der zweite Artikel zur freien Entfaltung der Persönlichkeit, der sollte ursprünglich mal heißen, jeder kann tun und lassen, was er will. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Grundentscheidung des Grundgesetzes. Die heißt nämlich, alles ist erstmal erlaubt, es sei denn, es ist verboten. Und für jedes Verbot oder auch für jede Beschränkung dessen, was ich machen darf, braucht der Staat gute Gründe. Und das heißt, wenn man morgens auf die Straße geht, Brötchen kauft, Zeitung liest oder nicht und so weiter, Tauben füttert, Enten füttert, spazieren geht, dann benutzt man seine Grundrechte. Und das ist, glaube ich, vielen von uns gar nicht klar, dass die Grundrechte wirklich überall sind. Denn wir brauchen sie ja meistens nur, wenn es zu Konflikten kommt. Aber eben im ganz Alltäglichen zum Beispiel, dass ich morgen am Sonntag, wenn ich nicht will, nicht in die Kirche muss. Das ist ein Gebrauch meiner negativen Religionsfreiheit, dass niemand mich zwingen darf, irgendwelche religiösen Handlungen vorzunehmen, die ich nicht will beispielsweise. Also deswegen, das Grundgesetz ist wirklich überall im Alltag zu spüren. Ich sitze jetzt hier in meinem Unibüro und da kann ich mich auf meine Wissenschaftsfreiheit berufen. Also überall sind die Grundrechte präsent.
Ich sitze hier im Studio vom Deutschlandfunk Kultur und kann mich auf meine Pressefreiheit berufen, was auch sehr schön ist. Peter Zolling, auch Sie sind ja Journalist und Autor. Wie ist es bei Ihnen mit dem Grundgesetz? Was ist in den letzten Tagen vielleicht vorgefallen, wo Sie gespürt haben, da ist es besonders wichtig?
Ja, ich würde die wirklich sehr schöne und auch zutreffende Schilderung von Frau Markert ergänzen. Allerdings spiele ich jetzt mal ein bisschen den bösen Buben und erinnere an die Ereignisse auf Sylt vor einigen Tagen. Alle haben das Video gesehen mit jungen Leuten, die ausländerfeindliche Parolen grölen und sich mit Nazi-Symbolik brüsten. Und dazu hat die Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, gestern eindringliche Sätze gefunden. Ich will das kurz schildern und wiedergeben. Sie sagte, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die Würde des Menschen, deren Eltern hier aufgewachsen sind. Die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die Würde des weißen Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die Würde der Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Die Würde aller Menschen. Ja, und dann haben wir die Reaktion der Landesvorsitzenden der Jungen Alternative in Brandenburg, Anna Leisten, die das Sylt-Video auch kommentierte. Und sie schrieb ganz relaxed, ich komme im Sommer nach Sylt. Ich glaube, diese Szene schildert ganz gut, nicht wie es um unsere Verfassung steht, die geschriebene, sondern um die Verfassung und die Stimmung in diesem Land.
Und Karl-Heinz Kohn hat uns geschrieben per E-Mail, er bildet an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit aus, Nachwuchs für die Agenturen und Jobcenter. Und dabei ist ihm das Grundgesetz Leitlinie bei allem, was er tut. Er ruft zum Beispiel regelmäßig Satz 2 des Artikels 1 auf, die Menschenwürde zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und dann diskutiere ich, schreibt er hier, mit den Studierenden, mit welcher Gesprächsführung vermieden werden kann, dass die Menschenwürde angetastet wird in einer Situation, in der unsere Klienten, also in den Jobcentern, angewiesen sind auf staatliche Unterstützung und in der sie über ihre intimsten Lebensverhältnisse Auskunft geben müssen. Das mit der Würde des Menschen unantastbar, das klingt ja dann wirklich fast schon poetisch, aber vielleicht auch ein bisschen abstrakt, Nora Markert. Inwieweit kann man sich darauf wirklich berufen im Alltag?
Also die Menschenwürde ist ja den Grundrechten quasi so vorangestellt und das ist eine ganz, ganz gezielte Entscheidung gewesen, nach dem Nationalsozialismus eben zu sagen, jeder Mensch hat Wert, einfach nur, weil er Mensch ist und wir machen hier keine Unterschiede und wir erkennen das an und wir sagen auch, es gibt auch keine Rechtfertigung dafür, das irgendwie abzumildern oder abzuschwächen. Also die Menschenwürde ist wirklich unantastbar, gar jede Einschränkung ist schon eine Verletzung dieses Grundrechts. Und es handelt sich dabei wirklich um richtig echtes Grundrecht. Und ganz am Anfang hat man das sehr, sehr, sehr eng verstanden. Natürlich auch, weil es so stark geschützt ist. Das heißt, sobald man irgendwie im Anwendungsbereich der Menschenwürde ist, hat man überhaupt keine guten Gründe mehr, die das irgendwie beschränken können. Und hat gesagt, ja, das ist im Grunde sozusagen so die innere Freiheit, das Menschliche, was vielleicht in den Konzentrationslagern wirklich dann angetastet worden ist. Und inzwischen verstehen wir es aber wirklich als Kern auch des Menschseins in einem umfassenderen Sinne. Und das Bundesverfassungsgericht, und das denke ich ist vielleicht auch im Alltag einfach ganz, ganz wichtig, hat daraus zu Recht abgeleitet, ein Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum in Verbindung mit dem Sozialstaatsgebot, das ja auch im Grundgesetz steht in Artikel 20. Und daraus ergibt sich, dass es uns nicht egal sein kann, wenn Menschen sich nicht selbst über Wasser halten können und dass sie dann einen Anspruch haben, und zwar wirklich jeder, einen Anspruch darauf hat, dass das Minimum gewährleistet ist. Und zwar nicht nur Geld, also Bett, Brot, Seife, wie das manchmal so heißt, in ausländerrechtlicher Rechtsprechung, wenn es um Abschiebungen geht, sondern eben auch Teilhabe, also auch die Mindestmöglichkeiten, sich gesellschaftlich einzubringen, an Ereignissen teilzuhaben, die Nachrichten verfolgen zu können, vielleicht auch mal zu kulturellen Ereignissen mitkommen zu können und so weiter. Also dieses Mindestmaß, dass wir einander einbeziehen und dass wir einander als Menschen ernst nehmen und uns gegenseitig für schutzwürdig erachten. Das ist, glaube ich, so der ganz große Kern der Menschenwürde. Und das hat aber so eine ganz alltägliche Bedeutung auch.
Das sind natürlich sehr starke Sätze, die aber immer irgendwie auch einer Interpretation bedürfen. Ne? Das haben Sie ja gerade getan, indem man versucht, eben daraus etwas abzuleiten, bestimmte Rechte oder bestimmte Dinge abzuleiten von der Würde des Menschen, die unantastbar ist, eben das Existenzminimum zum Beispiel, dass man eben würdig existieren kann. Wie ist das eigentlich, Peter Zolling, in der Geschichte dieses Grundgesetzes? War das von Anfang an so gedacht, dass man das eher allgemein formuliert und dann eben später in bestimmten Gesetzen oder eben auch ganz bewusst einkalkuliert, dass das Bundesverfassungsgericht, was eben über diesem Grundgesetz dann wacht, dann letztlich wichtige Entscheidungen treffen muss im Laufe der Zeit?
Ja, ich denke, das war so gedacht, auch wenn das Bundesverfassungsgericht ja erst nach der Verabschiedung des Grundgesetzes gegründet wurde. Aber wir können das, glaube ich, hier an der Stelle schon vorwegnehmen. Das Grundgesetz wäre ohne das Bundesverfassungsgericht heute nicht das, was es ist, nämlich eine höchst moderne und immer weiterentwickelte Verfassung. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat sich nicht nur zum Hüter des Grundgesetzes, sondern auch zum Interpreten, zum Weiterentwickler gemacht, und das ist sehr wichtig dann auch in der konkreten Rechtsprechung. Man kann sich ja mit Klagen auch an dieses Gericht wenden und dann werden Entscheidungen getroffen, die sehr konkrete Auswirkungen haben. Ich wollte es nochmal ergänzen an der Stelle mit der Würde des Menschen. Frau Markert hat ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass es sozusagen der Leitwert des Grundgesetzes ist, die Krone, wie ich es in meinem Buch auch formuliere, die abstrahlt auf alle anderen Grundrechte. Und bei vielen Menschen gibt es, glaube ich, in diesem Land auch ein Missverständnis. Viele sagen immer, naja, ist ja ein hehrer und schöner Grundsatz, aber der wird doch ständig verletzt, denn die Würde des Menschen wird doch ständig angetastet. Da sollte man vielleicht mit einem Beispiel arbeiten, was ich auch tue. Diese Formulierung ist so gewählt worden von den wenigen Müttern, leider ja nur vier, und den Verfassungsvätern des Grundgesetzes. Man wollte strikt damit ausdrücken, dass diese Würde nicht genommen werden kann. Sie kann verletzt werden, aber nicht genommen. Nehmen wir die menschliche Nase, nehmen wir einen Faustschlag, der diese Nase verletzt. Das ist schlimm, das ist eine sozusagen Verletzung, übertragen auch des Grundrechts, aber deswegen bleibt die Nase Nase des Menschen. Sie kann ihm nicht genommen werden. Und diese Verbindlichkeit, abgeleitet aus den Verbrechen des Nationalsozialismus, zeichnet diesen obersten Wert des Grundgesetzes aus.
Also die Würde des Menschen sozusagen kann verletzt, aber eben nicht genommen werden.
Exakt.
Als eine der Leitlinien, vielleicht der Leitsatz dieses Grundgesetzes, so kann man das vielleicht auch verstehen. 75 Jahre Grundgesetz, was bedeutet das Ihnen, unser Thema? Heute Vormittag hier bis 11 rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254. Und das hat auch Jürgen Diegeler aus Stuttgart getan. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, mein Name ist Jürgen Diegeler aus Stuttgart. Ihre Sendung finde ich unheimlich toll. Und ich muss mal zum Grundgesetz was sagen. Ich stehe zwar zum Grundgesetz hundertprozentig, aber ich werde sehr, sehr gefährdet. Und zwar einige Gnadenstiche habe ich da. Und zwar einmal, das hängt vielleicht im weitesten Sinne nicht da zusammen, wenn ich einen neuen Personalausweis will, muss ich Führerabdrücke abgeben. Das steht im Grundgesetz nicht. Das ist eine Bevormundung. Punkt 2, die KI, wo gerade groß im Kommen ist, wollen sie in der Öffentlichkeit einsetzen. Unsere Regierung hat mit dem Grundgesetz auch nichts zu tun, um vorwiegend praktisch Straftaten praktisch zu erkennen, obwohl das ist nur der Vorwand. Oder zum Beispiel habt ihr im Dekulturrat am 27. März politisches Feuilleton ein Feature gebracht, hochinteressant. Da lässt sich einer aus über die Meinungsfreiheit. Man darf ja nichts mehr sagen von einer kleinen Minderheit und dann wird man gleich unterbunden. Also unser Grundgesetz ist zwar sehr wichtig, aber für mich sehr, sehr gefährdet.
Jürgen Diegeler, ich würde ganz gerne eine Sache aufgreifen, die Sie erwähnt haben, nämlich künstliche Intelligenz. Das ist ja etwas, was natürlich die Gründungsväter und die wenigen Mütter, haben wir schon erwähnt, noch nicht kennen konnten und auch viele andere technische Entwicklungen noch nicht kennen konnten. Natürlich die Digitalisierung nicht und vieles andere mehr. Da hat sich ja einiges verändert. Inwieweit müsste zum Beispiel eine digitalisierte Welt, Nora Markert, in dieses Grundgesetz Einzug finden?
Also vielleicht erstmal ganz grundlegend, Grundgesetze und Verfassungen schreibt man ja für die Zukunft und man weiß noch nie, wie die Zukunft aussehen wird, denn Prognosen sind ja immer sehr schwierig, vor allem wenn sie sich auf die Zukunft beziehen, wie es so schön heißt. Und das heißt, man muss natürlich immer eine Verfassung schaffen, die mit dem Wandel der Zeit Schritt halten kann. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Grundrechte der Auslegung bedürfen, also der Interpretation. Wenn da drin steht, Würde des Menschen, was heißt denn das jetzt dann, bezogen auf einen konkreten Konflikt oder einen konkreten Fall? Und insofern hat das Grundgesetz schon, das ist ja 1949 geschaffen worden, als sehr temporäres Instrument, schon gezeigt, dass es mit neuen Herausforderungen eigentlich immer wieder umgehen kann. Und die Grundrechte sind dafür ein ganz wichtiges Element, weil sie beispielsweise eben sagen, wo sind die Grenzen dessen, was der Staat tun darf. Und vielleicht jetzt zum Einsatz von KI beispielsweise, da haben wir sowas wie, ja, also das wird dann abgeleitet beispielsweise in einer europäischen Gesetzgebung zum Einsatz von algorithmischen Entscheidungssystemen, dass es ein Recht auf eine menschliche Entscheidung gibt, dass man nicht der Maschine einfach so unterworfen werden kann, dass man die Gründe von Entscheidungen offengelegt werden müssen und so weiter. Also das da sind praktisch Grundrechte schon wirksam in dem, wie wir mit KI oder auch mit solchen Algorithmen umgehen. Und da denke ich, eigentlich hat das Grundgesetz so die grundlegenden Dinge bereits geregelt. Also der Schutz der Privatsphäre, der Schutz vor eben Computerdurchsuchungen und Zugriff auf unsere ganz persönlichen Datenträger wie Computer, Handy und Überwachungsschutz. Also ganz viel ist aus den Grundrechten, die wir schon haben, bereits abgeleitet worden, was für die digitale Welt extrem wichtig geworden ist. Also wenn zum Beispiel die deutschen Nachrichtendienste jetzt bei Internetleitungen einfach sozusagen sich reinhängen und alle E-Mails nach Suchwörtern durchsuchen. Das ist ja was erst in der digitalen Welt überhaupt möglich geworden ist. Und dazu hat sich das Bundesverfassungsgericht schon aufgrund der geltenden Grundrechte äußern können und hat eben gesagt, also was der Staat da macht, geht viel zu weit und das muss viel stärker kontrolliert werden, das muss eingeschränkt werden und. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass wir da kein Update brauchen, sondern dass es wirklich was ist, wo wir mit den bestehenden Grundrechten schon ganz gut arbeiten können und das Bundesverfassungsgericht diese Gefahren für die Privatsphäre auch sehr, sehr ernst nimmt.
Und dann das Stichwort Meinungsfreiheit, das haben wir auch gehört von Jürgen Diegele, wo ja immer wieder darüber debattiert wird, wie mit bestimmten Meinungen umgehen in der Öffentlichkeit. Es gibt immer wieder Menschen, die das Gefühl haben, wie heißt es so schön, nicht alles sagen zu können oder nicht sagen zu dürfen. Was ist das für ein Empfinden und welche Rolle spielt das für das Grundgesetz?
Ja, da muss man, glaube ich, unterscheiden. Also wir haben jetzt ja eben über die Menschenwürde gesprochen als ein Grundrecht, das sagt, unantastbar heißt wirklich gar nicht antasten. Und die anderen Grundrechte sind aber Grundrechte, die immer entweder explizit oder auch implizit vorsehen, dass sie auch beschränkt werden können. Denn ich bin ja mit meinen Grundrechten in der Gesellschaft nie alleine, sondern es gibt auch Rechte anderer und diese Freiheiten müssen irgendwie miteinander abgestimmt werden. Das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe von Gesetzgebung, die zum Beispiel die Sicherheit wahren soll. Und dann ist so eine Frage wie Fingerabdrücke im Personalausweis, klar, das steht nicht im Grundgesetz drin, aber im Grundgesetz steht drin, dass meine Grundrechte aus bestimmten guten Gründen, die manchmal auch spezifisch genannt sind, eingeschränkt werden dürfen, wenn das verhältnismäßig ist. Und das wäre zum Beispiel sowas, wo dann, wenn ein Gesetz da besteht und das verhältnismäßige Einschränkung ist, da kann man sicherlich drüber streiten, ob das jetzt wirklich sein muss mit den Fingerabdrücken, dann erlaubt das Grundgesetz das auch. Und bei der Meinungsfreiheit ist es eben auch so, die ist sehr, sehr, sehr weit. Also erstmal auch wirklich verletzende Äußerungen und so weiter können sich auf den Schutz der Meinungsfreiheit trotzdem berufen. Aber der Schutz ist eben nicht absolut, sondern es gibt Gründe, warum die Meinungsfreiheit beschränkt werden darf. Und deswegen haben wir beispielsweise die Strafbarkeit von Beleidigungen als eine Schranke der Meinungsfreiheit. Aber ich glaube, wir müssen auch unterscheiden zwischen eben staatlichen Beschränkungen der Meinungsfreiheit, zum Beispiel durch polizeiliche Unterbindungen von irgendwelchen Demonstrationen, wo bestimmte Sachen gesagt werden oder
also Aufruf zu Straftaten
durch Zensur oder Aufruf ähnliche. Zu Straftaten und so weiter, genau. Und Kritik. Das heißt, wenn ich mit Kritik rechnen muss für meine Meinung, und zwar von anderen Leuten, die auch ihre Meinungsfreiheit nutzen, dann sind das ja keine staatlichen Interventionen. Und insofern Leute, die in Zeitungen sagen, dass sie der und der Meinung sind und das jetzt nicht mehr sagen dürfen, haben dadurch, dass sie das in der Zeitung gesagt haben, ja schon gezeigt, dass es offensichtlich nicht verboten ist.
Gut, das heißt, man sollte also offenbar gesellschaftliche Stimmungen oder gesellschaftliche Debatten oder Zuspitzungen nicht unbedingt gleich auf das Grundgesetz beziehen.
Genau, die Grundrechte sind in erster Linie eben Abwehrrechte gegen den Staat. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon früh gesagt. Und insofern, wenn wir unsere Grundrechte, sage ich mal, gegeneinander in Stellung bringen und sagen, hier bin ich anderer Meinung, ich halte das für katastrophal, was diese Person gesagt hat, dann ist das genau das, was die Demokratie braucht. Nämlich eine Auseinandersetzung von unterschiedlichen Meinungen.
Also das Grundgesetz ist dafür da, das Verhältnis Staat und Bürger zu regeln. Grundsätzlich
in erster Linie.
Zu regeln.
Mhm. Ja.
Jürgen Diegele, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und viele Grüße nach Stuttgart.
Ich habe es gerade gehört, aber da bin ich nicht ganz einverstanden, was er
ja, gerade gesagt. Ergänzen Sie es gerne.
Aber trotzdem interessant. Ja, schönen Tag. Tschüss.
Ja, danke schön. Viele Grüße. 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer. Und es ruft an aus Ludwigshafen, Bernhard Rohe. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Bernhard Rohe. Ich wollte sagen, dass das Grundgesetz eigentlich sehr gut ist, obwohl es auch reformbedürftig wäre. Man hätte nach dem Zusammenschluss mit der DDR auch eine grundlegende Reform machen können. Zum Beispiel bei den Frauenrechten ist noch viel Luft nach oben. Und ich bin auch der Meinung, dass letztendlich, wenn ich die Würde des Menschen ist unantastbar nehme und dann passiert mir tatsächlich was, dass mich zum Beispiel ein Hund beißt und dann muss ich erstmal das ja vor Gericht, muss ich dann mein Recht erstreiten und dann muss ich erstmal dem Anwalt 500 Euro hinlegen, dass er erst einen Federstrich macht und erstmal einen Brief schreibt und die 500 Euro, wenn ich dann Glück habe, kriege ich 500 Euro Entschädigung für den Hundebiss und die gehen dann gleich zum Anwalt. Also für die Armen ist ja die Umsetzung dann ihrer Rechte oder des Grund, der Rechte des Grundgesetzes, ist für die Armen ja meistens gar nicht möglich, weil sie sich gar nicht leisten können, einen Anwalt zu nehmen. Dann nehme ich zum Beispiel die freie Meinungsäußerung. Ja, wenn ich zum Beispiel einen Leserbrief gegen Rechtsradikale schreibe, dann muss ich mitrechnen, dass am nächsten Morgen mein Auto, die Reifen von meinem Auto durchgestochen sind, sage ich aber zum Redakteur, anonymisieren Sie doch bitte meinen Leserbrief. Und er sagt ja, nee, Sie müssen das persönlich unterschreiben. Ohne die persönliche Abzeichnung veröffentlichen wir keinen Leserbrief. Das ist zum Beispiel auch.
Ich würde gerne zwei.
Das Recht der freien Meinungsäußerung kann nicht umgesetzt werden ohne Konsequenzen. Zum Beispiel.
Darf ich kurz einhaken bei Ihnen, weil Sie jetzt so viele verschiedene Dinge aufgeworfen haben? Ich würde ganz gerne zwei einfach ganz kurz rausgreifen, die ich hochinteressant finde. Nämlich zum einen tatsächlich der Punkt, inwieweit man Recht bekommt. Also inwieweit man vor dem Gesetz tatsächlich zu seinem Recht kommt. Da steht ja in Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Klar, ist ein Grundrecht, ist ein wunderbarer Satz, den wir, glaube ich, alle unterschreiben können. Aber die Realität ist dann offenbar, so empfinden es jedenfalls viele Menschen, oft unterschiedlich. Nora Markert, Peter Zolling, vielleicht die Frage tatsächlich, Recht zu bekommen, ist ja nochmal was anderes als Recht zu haben.
Ja, das ist, glaube ich, schon immer ein Problem in Gesellschaften gewesen mit Verfassungen und darunterliegenden Rechtsordnungen. Wir dürfen nicht vergessen, die Verfassung ist ein Rahmen und dieser Rahmen gibt die großen Leitlinien vor und darunter gibt es dann verschiedene andere Gesetze, Strafgesetze, das bürgerliche Gesetzbuch. Und das sind übrigens ja auch die Gesetze, auf die man sich im konkreten Konfliktfall als Bürgerin oder Bürger zunächst auch beruft. Da versucht man sein Recht zu bekommen, wie der Herr eben auch sagte. Das ist mit unterschiedlichem Erfolg verbunden, in der Tat, sagt ja aber noch nichts über die Qualität der Verfassung aus. Also da muss man, glaube ich, sehr unterscheiden. Und ich wollte aber noch mal einen Punkt ansprechen. Artikel 2 hatten wir schon erwähnt, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Frau Markert hat auch darauf schon hingewiesen. Man muss es vielleicht aber noch deutlicher tun, dass alle Grundrechte haben Schranken, Beschränkungen. Jedes Grundrecht ist nicht absolut gültig und kann verabsolutiert werden. Natürlich beruft sich jeder auf sein Freiheitsrecht, aber das tun eben alle. Und weil es alle tun, muss Freiheit dort enden, die eigene, wo die des anderen beginnt. Das nennt man dann, ich darf das im Kantjahr 2024 mal kurz so nennen, Toleranz. Und an dieser Toleranz beginnt es in dieser Gesellschaft zu fehlen oder jedenfalls stark zu bröckeln. Jeder Einzelne sieht nur noch sich selbst und verabsolutiert auch seine eigene Position.
Könnte man
das eigentlich, macht auch einen großen Teil unserer Problematik auch im Verständnis von Gesetzen und insbesondere des Grundgesetzes aus.
Könnte man eigentlich sowas ins Grundgesetz schreiben, so eine Art Staatsziel des gegenseitigen Verständnisses? Oder ist es komplett naiv zu sagen, es braucht mehr Kooperation, es braucht mehr Verständnis, es braucht mehr aufeinander zugehen? Könnte so etwas ins Grundgesetz geschrieben werden?
Naja, also der große Staatsrechtler Bockenförder hat ja mal diesen wunderbaren Satz formuliert, Verfassung und insbesondere auch das Grundgesetz sind sozusagen nicht dafür da, ihre eigene Existenz zu sichern. Das sind sie natürlich schon. Artikel 79 mit einer Ewigkeitsklausel versucht das ja. Aber sie können nicht die Bedingungen ihres eigenen Funktionierens garantieren. Ja, also da liegt etwas davor, das muss in der Gesellschaft vorhanden sein und die Gesellschaft muss das Grundgesetz tragen. Und wenn sie das nicht tut, wie es zum Beispiel in der Weimarer Republik der Fall war, dann kann auch die beste Verfassung der Welt scheitern.
Ich frage auch deswegen, weil es ja viele Gefahren für das Grundgesetz gibt, natürlich auch durch antidemokratische Kräfte. Darüber reden wir natürlich auch noch und wollen auch von Ihnen vielleicht hören, welche Gefahren Sie sehen oder wahrnehmen. 0800 2254 2254. Und das andere, was Bernhard Rohe aus Ludwigshafen angesprochen hat, auch sehr bemerkenswert, auch natürlich für Sie als Historiker, Peter Zolling, von hoher Wichtigkeit, vermute ich mal, auch in Ihrem Buch, Artikel 146 nämlich, der ja eigentlich ja noch da ist und der ja theoretisch immer noch die Möglichkeit offenbart, mit einer Art Volksabstimmung, so steht es, glaube ich, wortwörtlich nicht drin, aber zumindest, dass man eine neue Verfassung schafft und auf diesen Auf diesen Artikel hat sich ja auch damals in den 90er Jahren eine Bewegung berufen, die gesagt hat, es bräuchte etwas Neues nach der Einheit Deutschlands. Und da gab es ja tatsächlich auch diese Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat. Aber am Ende ist man zu dem Schluss gekommen, es braucht kein neues Grundgesetz. Ist da eine Chance verpasst worden damals?
Ja, würde ich inzwischen so sehen. Ich habe das früher in meinem Geschichtsbuch, in dem ich ja auch diese Fragen diskutiert habe, noch anders beurteilt. Aber mittlerweile glaube ich, dass da eine Chance vertan wurde. Die Verfassungskommission, ja, war so ein typisch deutsches Beratungskonstrukt. Es kam wenig dabei raus. Und insofern finde ich auch interessant, was Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow dieser Tage vorgeschlagen hat, nämlich doch nochmal eine Abstimmung über das Grundgesetz zu wagen. Ohne allzu große Änderungen. Man kann natürlich nochmal über dies und das diskutieren. Ich wollte auch nochmal kurz auf den Hinweis eingehen, den der Herr eben gemacht hat in Sachen mehr Rechte für Frauen. Ja, da ist ja auch unterhalb, sag ich mal, der Verfassung schon viel passiert. Aber der Satz von Frau Selbers, einer der wenigen Verfassungsmütter, 1949 durchgesetzt, Männer und Frauen sind gleichgestellt. Das war eine Revolution. Denn die Mehrheit im Parlamentarischen Rat war damals dagegen, denn da hieß es dann, ja, da muss ja das ganze bürgerliche Gesetzbuch geändert werden. Exakt so war es und das ist dann ja auch passiert. Also der Richtung wird immer weiter zu wirken sein. Und Artikel 146 wäre eine Möglichkeit nochmal, auch was Identität angeht zwischen Ost- und Westdeutschland, daran hapert es ja immer noch sehr, da einen Kitt vielleicht herzustellen durch eine Abstimmung, die dann auch das Provisorium, das Grundgesetz ursprünglich hier war, auch als Begriff Grundgesetz umzuwandeln, wie Ramelow das nennt, in den gängigen Begriff Verfassung. Ich denke, darüber sollten wir in diesem Land diskutieren.
Welche Bedeutung hat das eigentlich, dass es eigentlich ja tatsächlich offenbar durch diesen Artikel 146, kann man das ja formulieren, ein Provisorium bleibt, Nora Markert? Ist das Grundgesetz ein Provisorium?
Naja, es ist inzwischen natürlich kein Provisorium mehr. Also die Situation, auf die dieser Artikel 146 mal zugeschnitten worden ist, nämlich, dass es eine deutsche Einigung gibt, das liegt inzwischen hinter uns und man hat sich gerade nicht für eine neue Verfassung entschieden. Und ich würde mich dem Befund anschließen, dass das wirklich eine verpasste Chance ist. Also 1990 gab es ja, oder 89-90 gab es ja einen runden Tisch, der auch einen Verfassungsentwurf für die DDR noch vorgelegt hat. Also zu sagen, wir versuchen jetzt nochmal hier eine demokratische Erneuerung in der DDR, die versucht sozusagen das zu retten, was man vielleicht jetzt auch jetzt im Westen nicht gefunden hätte an sozialen Absicherungen, aber die eben sozusagen demokratisch zu unterlegen. Und in diesem Verfassungsentwurf zum Beispiel stand, Frauen haben das Recht auf selbstbestimmte Schwangerschaft. Der Staat schützt das ungeborene Leben durch das Angebot sozialer Hilfen. Also diese Frauenrechte in die Verfassung zu schreiben. Frankreich hat das jetzt gerade gemacht, hat das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufgenommen. Da muss man sagen, obwohl das im Einigungsvertrag dann hinterher anders vorgesehen worden ist, dass also die Ostfrauen sich nicht verschlechtern sollten, was dieses Recht angeht, muss man sagen, haben wir den Paragraph 218 Strafgesetzbuch immer noch als Strafbarkeit, grundlegende Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs im bundesdeutschen Recht drinstehen.
Würden Sie sich wünschen, dass es ein Recht auf Abtreibung gibt im Grundgesetz?
Ob wir es tatsächlich ins Grundgesetz schreiben müssen, das ist die zweite Frage. Ich glaube, das wäre ein wichtiges Signal tatsächlich, um zu sagen, da hat sich einfach auch viel getan. Menschenrechtlich ist inzwischen, sind die Gremien einheitlich einer Meinung, dass sie sagen, das soll nicht strafbar sein, jedenfalls in der Anfangszeit der Schwangerschaft, der Schwangerschaftsabbruch. Es geht eher um eine Regulierung, genauso wie wir natürlich alle medizinischen Eingriffe rechtlich regulieren. Da darf ja nicht jeder einfach machen, was er will. Kann es natürlich auch eine Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafgesetzbuchs geben. Und das hat ja eben auch jetzt gerade eine Expertinnenkommission empfohlen. Da würde ich mich dem absolut anschließen. Aber ich würde auch gerne noch auf einen zweiten Punkt eingehen, den Herr Rohr gemacht hat, den ich sehr, sehr wichtig finde. Denn einmal sozusagen haben wir diese verpasste Chance vielleicht 1990, wo dann einfach das mit der Einigung doch so schnell ging, dass es kaum noch Zeit war, wirklich über diesen Verfassungsentwurf oder auch die Frage, gibt es eigentlich irgendwie eine Alternative zu, wir werden jetzt einfach Teil der Bundesrepublik, das noch näher zu diskutieren.
Artikel 23 war das damals, ne?
Genau, und hier 1994 gab es nochmal eine gemeinsame Verfassungskommission, wo dann übrigens auch das Gleichstellungsgebot nochmal explizit in die Verfassung aufgenommen worden ist.
Da ging es auch, ich habe nochmal nachgeschaut, da ging es auch nochmal um das Verhältnis von Bund und Ländern. Du hast auch nochmal
genau, das war die große Föderalismusreform, ne? Das war sozusagen der Kern der ganzen Sache, aber da haben wir auch noch das zum Beispiel Artikel 20a, den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen als Staatsziel bekommen, aus dem der Klimabeschluss dann hinterher kam. Also da ist schon viel passiert, aber man hat eben das nicht nochmal ganz groß aufgemacht. Man hat sich auch gegen eine Volksabstimmung ja entschieden hat gesagt, ja, das Grundgesetz, das hat jetzt schon die große Legitimation, wir brauchen das jetzt nicht nochmal. Und das ist vielleicht schon auch so ein bisschen, das spiegelt sich auch die West-Attitüde gegenüber den neuen Ländern und den neuen Bürgern und Bürgerinnen wieder. Die machen jetzt hier einfach mal mit. Wir brauchen jetzt hier keine neue Legitimation. Die sollen einfach jetzt mal hier sich freuen, dass sie Teil der ganzen Sache sein können. Und wir müssen aber auf deren Interessen jetzt nicht groß eingehen. Das ist, glaube ich, echt ein Fehler und auch ein problematisches Signal gewesen. Aber das Grundgesetz ist eben auch, und das ist vielleicht eine Grundeinstellung, die man 1949 vor dem Hintergrund der massiven Zerstörung getroffen hat, das ist eine Verfassung ohne soziale Rechte. Und sie ist auch eine Verfassung ohne soziale Rechte geblieben. Und das heißt,
das ist, glaube ich, ein Punkt, der sozusagen aus der ostdeutschen Tradition aufgegriffen worden ist, was in den Debatten immer wieder eingeflossen ist. Das haben wir jetzt auch gehört, auch von Politikern heutzutage, dass solche Dinge wie Recht auf Arbeit oder Recht auf Wohnen sogar ins Grundgesetz geschrieben werden könnten. Das war so einer der Impulse, die man gehört hat. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist oder inwieweit das nicht letztlich auch, also gerade Recht auf Arbeit, zu sehr eingreift in das Wirtschaftssystem.
Also soziale Rechte funktionieren in ihrer ganzen Struktur ein bisschen anders als Freiheitsrechte. Bei Freiheitsrechten geht es ja darum, dass der Staat vor allem keine Einschränkungen macht oder nur die nötigen oder nur die, die verhältnismäßig sind. Bei sozialen Rechten muss der Staat eben was tun, um sie zu erfüllen, und das ist immer von Ressourcen abhängig und damit von Verteilungsentscheidungen. Und deswegen, sage ich mal, wäre das jetzt kein Automatismus, dass wenn man sagt, jeder hat das Recht auf Arbeit, dass dann morgen jeder einen Job hat, sondern das funktioniert sozusagen dann ein bisschen anders. Und das ist aber tatsächlich so, dass wir soziale Rechte auch zum Beispiel in den Landesverfassungen durchaus drinstehen haben. Die bayerische Verfassung beispielsweise hat ein Recht auf Wohnen drinstehen. Da hat der bayerische Verfassungsgerichtshof dann ganz schnell gesagt, ja, das ist mehr so ein Ziel als ein Recht. Also das hat jemand sozusagen die Spitze genommen. Aber das ist nicht so, dass das dem deutschen Recht völlig fremd wäre, solche Rechte in der Verfassung auch reinzuschreiben. Aber klar ist, und ich glaube, das hat Herr Rohr ja auch ganz plastisch geschildert, die Freiheiten, die wir im Grundgesetz drinstehen haben, die sind eben in ganz vielen Hinsichten abhängig davon, dass ich im Grunde auch die Grundlagen für diese Freiheitsnutzung habe. Also, dass ich zum Beispiel das Recht habe, einen Verlag zu gründen, setzt voraus, dass ich das Kapital habe, um einen Verlag zu gründen. Das ist ein Grundrecht, was nur sehr wenige Leute nutzen können. Er hat jetzt auch gesagt, na gut, also sozusagen, wenn er den Prozess beim Hund, der ihn gebissen hat, gewinnt, dann kriegt er den Schadensersatz und die Anwaltskosten ersetzt. Also die dürfte er, den Schadensersatz könnte er dann schon behalten. Aber klar, dass wir für die Rechtsdurchsetzung auch bestimmte Grundvoraussetzungen brauchen und dass deswegen ganz viele Rechte gar nicht, also so im Alltag gar nicht wirklich genutzt werden können und nicht durchgesetzt werden können, das ist wirklich ein Problem in einem Staat, der eine immer größere Ungleichheit in der Gesellschaft.
0800, Herr Zolling, ja, in aller Kürze, bitte. Ja.
Nur ganz kurz wie ein Zitat ergänzen, ich stimme da vollkommen zu. Hannah Arendt, die kluge Politikwissenschaftlerin, hat das einst mal so formuliert und hat Freiheit und Gleichheit miteinander in Verbindung gebracht. Freiheit ist nur dann möglich, wenn auch Freiheit, also von Not, das ist sozusagen die Voraussetzung für Freiheit überhaupt. Das heißt, ein Grundmaß an Gleichheit ist Voraussetzung dafür, um überhaupt frei sein zu können.
Und was so Gleichheit angeht, das finden wir alles in Artikel 3. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, über diesen Begriff wurde ja auch schon gestritten, aber steht noch drin, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Das Grundgesetz, 75 Jahre, und Winfried Schmidt ruft uns an aus Gralmüritz an der Ostsee. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also ich habe schon viel Erfahrung hier, seit fast 34,5 Jahren, also 35 Jahren sind es ja bald, beigetreten zum Grundgesetz, und ich denke, Artikel 1 ist gerade einer der wichtigsten, überhaupt der wichtigste, auf den sich alles aufbaut. Die Würde, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, wurde vorhin schon zitiert. Und das ist das, was in der etablierten kapitalistischen Marktwirtschaft, die wir haben, seit langer Zeit, im westlichen Teil bei uns auch jetzt schon sehr lange, doch nicht so richtig wirklich möglich. Nämlich es wird von staatlicher Seite nur sehr halbherzig umgesetzt und die Marktwirtschaft, die verstößt doch immer wieder gegen die Würde von Menschen, die schwächer sind, alte Leute im Gesundheitswesen, die untergebracht sind, die in Betreuung sind und auch Kinder, die haben immer Probleme mit ihrer Würde. Und so wie vorhin gesagt wurde, wenn mir einer auf die Nase haut, ja, dann der Mensch behält trotzdem seine Würde, aber es wird einem ständig auf die Nase gehauen. Und da habe ich wirklich schlechte Erfahrungen in meiner Familie gemacht mit dem Schicksal meines Bruders, was immer noch nicht richtig aufgearbeitet ist, der in der Psychiatrie untergebracht war, der dann von DDR-Zeiten an, der dann nach der Wende unter Betreuung gekommen ist, auch für die Sorge des Betroffenen und auch für das Vermögensvorsorge. Es würde staatlicherseits die Vermögensvorsorge vom Gericht sehr sorgfältig kontrolliert, aber die Sorge für die Gesundheit des Betroffenen, die wurde überhaupt nicht kontrolliert. Und dann wurden kontraindizierte, wahrscheinlich schwerwiegende Folgen haben, Medikamente, Zwangsverabreicht. Und daran ist er dann schließlich verstorben und das wurde überhaupt nicht kontrolliert.
Haben Sie denn versucht, also mit Ihren ganz persönlichen Erfahrungen auch vielleicht juristisch Erfolg zu haben, irgendwo zu klagen, sich irgendwo auch zu beschweren?
Ja, das haben wir getan. Seit 92 hat er ein Privatisierungsverfahren beantragt und haben die Eltern dann beantragt und es wurde dann 94 abgewiesen. Die Berufung wurde dann 97 vom Oberlandesgericht Rostock abgewiesen mit der Begründung, der Betroffene sei psychisch krank. Seine Zeugen wurden nicht gehört, seine Aussagen wurden nicht geglaubt und er wurde diskriminiert, weil er psychisch krank war. Und bis jetzt läuft das Verfahren immer noch beim Petitionsausschuss des Bundestags, wurde dann weitergegeben an alle Bundesländer und da läuft es jetzt. Ich habe gerade heute vor einigen Tagen den Bescheid gekriegt von Sachsen-Anhalt und da, die haben auch recht sorgfältig geantwortet und da werde ich jetzt innerhalb von 6 Wochen meine Stellungnahme zu abgeben. So läuft das dann immer weiter.
Und diese persönliche Erfahrung, die hat Sie entfremdet vom Grundgesetz allgemein?
Nein, entfremdet nicht, aber es ist doch sehr bitter, diese Erkenntnis, was ja auch Kardinal Reinhard Marx letzten Donnerstag in der Morgenandacht vom Deutschlandfunk angedeutet hatte, also dass doch die Marktwirtschaft da ein Problem mit hat, mit der Würde. Und das ist einfach so festzustellen.
Noch Margaret Peter Zolling, wollen Sie ergänzen?
Ja, also vielleicht kann ich eine Sache gleich aufgreifen. Also erstmal vielen Dank, dass Sie uns dieses wirklich haarsträubende Schicksal Ihres Bruders geschildert haben und auch mein Beileid, dass Sie ihn da verloren haben. Dieses sozusagen, wie wir mit Menschen umgehen am Rande der Gesellschaft, sage ich jetzt mal so in einem breiteren Sinne, die nicht mitlaufen können, so in diesem, Sie haben es gesagt, in der kapitalistischen Marktwirtschaft, ne, die nicht funktionieren, die irgendwie durch die Netze fallen, die vielleicht Betreuung brauchen. Das, da, glaube ich, ist es genau das, was Sie ja auch ansprechen, wo sich zeigt, ob eine Gesellschaft wirklich die Grundrechte auch achtet. Weil die auf sich selber achten können, die brauchen sie meistens nicht, sondern die gerade auf den Staat angewiesen sind, um ihr Leben organisiert zu bekommen und auch möglichst viel Autonomie noch zu behalten. Und da hat tatsächlich die Menschenwürde von Menschen, die betreut sind oder die auch in Einrichtungen untergebracht sind, immer wieder zu Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts geführt, das gesagt hat, Leute, also das sind, diese Leute haben Grundrechte und Zwangsmedikation, das ist wirklich nur unter ganz, ganz, ganz eingeschränkten Bedingungen überhaupt möglich, wenn es zum Beispiel darum geht, dass die Menschen überhaupt wieder auch die Chance haben, aus diesen Einrichtungen auch rauszukommen und das nur durch Medikation beispielsweise möglich ist. Aber wir haben Praxen wie zum Beispiel Fixierungen in solchen Einrichtungen, die, würde ich auch sagen, mit der Menschenwürde so nicht vereinbar sind. Und da hilft uns inzwischen tatsächlich auch, helfen uns die Menschenrechte nochmal. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist inzwischen in Kraft getreten, die nochmal sehr, sehr stark die Autonomie auch von Menschen mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen ins Zentrum stellt und sagt, es geht immer darum, den Menschen die Autonomie so weit wie möglich zu ermöglichen und sie dabei zu unterstützen und nicht einzuschränken. Und das ist wirklich ein Paradigmenwechsel darin, wie wir mit Menschen umgehen, die solche Unterstützung benötigen. Und das ist vielleicht auch so eine wichtige Neuentwicklung, dass das Grundgesetz heute den Menschenrechten gegenüber noch viel offener ist. Und diese Tür ist im Artikel 1 auch schon sozusagen ganz weit geöffnet und auch in der Präambel, also dass wir uns sozusagen den Menschenrechten auch verbunden fühlen. Und die wirklich immer auch wieder reinzulesen in das Grundgesetz von 1949, diese sehr dynamischen Menschenrechte, das ist auch, finde ich, ein ganz großer Erfolg des Bundesverfassungsgerichts oder ein Verdienst.
Bitte zu Erlangen, wollen Sie ergänzen? Wenn ich das ergänzen darf, natürlich auch eine Folge der Internationalisierung des Rechts, denn wir stehen ja mit dem Grundgesetz nicht alleine da in Europa, sondern das Grundgesetz fügt sich ja in die europäische Rechtsordnung ein. Sie wird ergänzt, erweitert. Umgekehrt erweitert sie auch diese, also die Verflechtung dieses erst ursprünglich nationalen Grundgesetzes mit Europa oder auch mit UN-Recht ist natürlich ausgesprochen wichtig und schafft auch eine größere Verbindlichkeit. Ich wollte noch mal eingehen auf das, was der Herr zu Recht auch ansprach. Das Grundgesetz bindet den Staat. Und die Würde des Menschen muss geachtet und geschützt werden. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich die Wirtschaftsordnung. Das Grundgesetz schreibt keine Wirtschaftsordnung vor. Es schließt nur bestimmte konkrete Formen aus. Also eine sozialistische Kommandowirtschaft oder nennen wir sie kommunistisch, kommt nicht in Frage. Wir haben ja die Garantie des Eigentums, wir haben die Berufsfreiheit, wir haben andererseits auch in Artikel 14 die Sozialbindung des Eigentums und sogar in Artikel 15 die Möglichkeit von Sozialisierung. Was soziale Grundrechte und die weitere Verankerung angeht, bin ich etwas...
Also Eigentum verpflichtet.
Eigentum, ja genau. Bin ich etwas skeptischer als Frau Markert, weil man kann das reinschreiben, Recht auf Arbeit, Recht auf Wohnen, aber der Staat ist ja nicht die Wirtschaft. Der Staat kann ja nicht für entsprechende Wohnungen unbedingt sorgen, mit kommunaler Wirtschaft zum Teil schon, aber nicht alleine. Und am gefährlichsten ist, wenn man in Verfassungen leere Versprechen reinschreibt. Wir sehen es ja an der permanenten Diskussion um Artikel 1, auch heute in dieser Sendung, wo die Menschen immer wieder darauf rekurrieren und sagen, ja, aber die Würde wird doch dauernd verletzt. Also je mehr Pathos, je mehr aufgeblasene Versprechen ich in eine Verfassung schreibe, desto unglaubwürdiger wird sie auf Dauer, weil unrealistisch. Deswegen sollten Verfassungen ruhig auch etwas vorsichtiger sein in dem, was sie versprechen.
Winfried Schmidt in Graal-Müritz.
Ich danke auch ganz herzlich für die ausführliche Beantwortung und für die sorgfältige Beantwortung. Und ich denke, wir müssen weiter daran arbeiten. Ne?
Ich danke Ihnen sehr, auch für Ihre persönlichen Schilderungen. Dankeschön.
Ja. Danke.
Und viele Grüße nach Graal-Müritz. Winfried Schmidt war das. Und Herrn Lohe in Ludwigsburg wollte ich natürlich auch noch in Ruhe verabschieden. 75 Jahre Grundgesetz. Was bedeutet es Ihnen? Welche Artikel sind Ihnen besonders wichtig? Was fehlt Ihnen vielleicht auch? Wo sind Sie vielleicht auch enttäuscht, was die Wirkung angeht im Alltag? Das haben wir eben auch schon gehört. Wo haben Sie vielleicht andere Erwartungen? Oder bringen Sie eben auch eine ostdeutsche Erfahrung mit, die sagt, naja, ein paar Dinge hätte in den 90er Jahren, hätten da auch noch Platz gefunden in dieser neuen Verfassung. Oder braucht es eben so etwas, was wir auch gehört haben vom thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Man muss natürlich auch sagen, er befindet sich im Wahlkampf, aber er hat es nun mal gesagt, tatsächlich noch einmal eine Art Volksabstimmung, um das Grundgesetz dann, wie er dann gesagt hat, in eine finale deutsche Verfassung zu verwandeln und die, Zitat, emotionale Fremdheit vieler Ostdeutscher mit diesem Grundgesetz zu überwinden. Und am Telefon aus dem Rheinland, wo genau, das werden wir sicherlich gleich klären, ist Peter Valentin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Können Sie mich hören?
Ja, wir können Sie ganz fantastisch hören. Wo rufen Sie an? Das Rheinland ist groß und schön.
Aus Bonn.
Da, wo heute gefeiert wird. Sind Sie da, gehen Sie hin?
Vielleicht.
Vielleicht. Wovon hängt das ab? Von Ihrer persönlichen Stimmung? Oder?
Von der Arbeit, die Arbeit, die ich noch zu tun habe.
Bin gespannt.
Ich wollte einfach eine kurze Frage stellen, beziehungsweise wenn es mehrere möglich sind. Aber die erste wäre, während der Pandemie habe ich mich gefragt, warum 2G, also diese Regelung 2G, sagt Ihnen ja was, hoffe ich. Also ich habe diese 2G-Regelung als grundrechtswidrig.
Geimpft oder genesen, meinen Sie?
Genau. Mhm. Also das Getestete, zum Beispiel in Reha-Einrichtungen oder auf Jugendfußballplätzen durften Schüler, die getestet waren, die durften da nicht teilnehmen. Es durften Menschen, die dringend Rehabilitation bräuchten in Reha-Einrichtungen, zum Beispiel Thermen und so weiter, Rehabilitationsschwimmen und so weiter, das durften sie nicht. Und das habe ich als, also das hat mich schon ein bisschen erschüttert, wie dieses, wie viele Grundrechte durch diese 2G-Regelung ausgehebelt wurden. Und da wird, das würde mich sehr interessieren, wie Ihre Fachleute das einschätzen.
Nora Marco, vielleicht dann Sie, weil das hat Sie ja sehr beschäftigt, glaube ich auch, ne? Dieses Thema Pandemie und Grundgesetz. Mhm.
Ja, also Tatsache, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, in der ich mich engagiere, wir haben tatsächlich auch gegen dann die Bundesnotbremseregelung, die Ausgangssperre, Verfassungsbeschwerde erhoben an einer Stelle. Ich kann Ihnen Ihre Ratlosigkeit demgegenüber so ein bisschen nachvollziehen, zu sagen, warum muss ich geimpft oder genesen sein, wenn ich durch den Test ja auch nachweisen kann, dass ich jetzt gerade nicht ansteckend bin. Vor allem, wenn es um so ganz, ganz zentrale menschliche Bedürfnisse geht, wie eben in Gesundheitseinrichtungen zum Beispiel Reha-Leistungen in Anspruch zu nehmen oder auch Menschen zu besuchen, die zur Familie gehören und dort beispielsweise sind und dann da keinen Zugang zu haben. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, wo wir auch nochmal, glaube ich, ganz nah am Thema Menschenwürde drin sind, dass wegen der Corona-Einschränkungen beispielsweise Menschen allein verstorben sind und ihre in Altersheimen, in Krankenhäusern und niemand durfte sie mehr besuchen und sie noch verabschieden aus diesem Leben. Das sind wirklich ganz entsetzliche und traumatische Erfahrungen für Menschen auch gewesen, wo ich glaube, da haben wir nicht genug getan, um die Menschenwürde zu schützen in diesen extremen Situationen. Jede Einschränkung muss immer verhältnismäßig sein. Man muss, glaube ich, bei den Corona-Regeln immer auch noch mal ein bisschen in einbeziehen, dass das Entscheiden unter einer Situation von Unsicherheit war, nämlich Unsicherheit des Wissens. Also die Regelungen sind ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingeführt worden und je nachdem war noch nicht ganz klar, das Virus verändert sich. Wie sind unsere Gesundheits-, also unsere Krankenhäuser beispielsweise ausgelastet? Wie viel Risiko können wir uns gerade leisten? Was heißt das, wenn wir jetzt hier uns falsch entscheiden? Was kann dann möglicherweise passieren? Und dann sterben Tausende von Menschen in kurzer Zeit. Also das sozusagen einfach mal überhaupt, glaube ich, wenn wir jetzt zurückgucken, hinterher ist man ja immer schlauer, hätte man vielleicht manche Maßnahmen so nicht gebraucht. Das war möglicherweise je nach Maßnahme zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar absehbar. Das Bundesverfassungsgericht hat ja deswegen auch dem Gesetzgeber dann doch relativ viel Spielraum eingeräumt.
Ich würde schon sagen,
sowas wie, dass man jetzt in so Extremsituationen noch nicht mal mit dem Test rein darf, das ist wirklich, würde ich auch sagen, wäre eine unverhältnismäßige Regelung gewesen, ja.
Ja, ich hake dann nochmal ganz kurz nach, Peter Valentin, war das so für Sie auch so ein enttäuschender Moment, auch was Grundrechte angeht, was das Grundgesetz angeht? War das so eine Entfremdung auch in dem Moment?
Ja, und also ich habe da wirklich erschütternde Beispiele bis zum Selbstmord von einer Schülerin. Ich war übrigens auch letztes Jahr in Ostdeutschland und habe da auch, weil ich frage mich auch, warum ist die AfD so stark in diesem Land bei dieser Geschichte? Und da habe ich tatsächlich sehr oft gehört, dieses Argument mit der Pandemie, wie die Menschen, ich war in Thüringen, eine Woche habe ich da viel mit den Menschen unterhalten und da war tatsächlich ein Argument, wie mit den Menschen in der Pandemie umgegangen wurde. Und also sozusagen in der Rückschau oder nach vorne geschaut, würde ich uns allen als Gesellschaft stark empfehlen, das aufzuarbeiten, was da passiert ist. Also eine echte Fehlerkultur walten zu lassen und das nicht unter den Teppich zu kehren. Also die Begründung, dass vieles da unsicher war, kann ich nachvollziehen, aber vieles war dann doch ganz klar. Also ich verweise mal auf eine Professorin aus Köln für Strafrecht, die auch in der Ethikkommission ist. Die hat sich zum Beispiel auch so ganz klar geäußert, dass das diese 2G-Regelung und auch die Impfpflicht, dass das grundrechtswidrig war.
Die es ja allgemein in der Form nicht gab, ne? Aber für
genau, aber die einrichtungsbezogene Impfpflicht gab es ja. Also ich kenne Fälle, wo Menschen dann ausgeschieden sind aus dem Beruf, wo wir ja sowieso schon diesen Notstand in diesen Berufen haben. Also kurzum, Sie haben ja gefragt, ob mich das entfremdet hat. Das hat mich tatsächlich entfremdet nicht vom Grundgesetz, aber das zeigt mir eben, dass das Grundgesetz eben nicht beachtet wurde.
Bitte Valentin, in Bonn, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße. Und vielleicht haben Sie ja doch Zeit, zu dem Demokratiefest zu gehen. Oder haben Lust drauf.
Danke auch. Ja.
Danke. Und Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, hat das auch bei dem Staatsakt am Donnerstag nochmal die Bedeutung jedes Einzelnen für das Grundgesetz betont.
Ihnen und Ihrem Mut verdanken wir, dass unser seit Jahrzehnten geteiltes, zerrissenes Land wieder eins werden konnte. Wir feiern zusammen, meine Damen und Herren, weil wir zusammen gehören.
Womit er sich auf Ost und West bezog und auf den Aspekt, dass tatsächlich die Ostdeutschen unter uns ja nur knapp die Hälfte des Grundgesetzes als Bürgerinnen und Bürger genießen konnten. 0800 2254 2254, uns schreibt Agnes Kaisers aus Köln. Unser Grundgesetz bedeutet mir so viel in meiner Biografie. Ohne das gleiche Recht auf Bildung hätte ich als Mädchen kein Abitur gemacht. Ohne das Grundgesetz hätte ich als Frau wenig ohne meinen Ehemann beruflich machen können. Ohne das Grundgesetz gäbe es für mich kein grenzenloses Reisen durch Europa. Die Liste ließe sich weiter fortsetzen. Doch das gibt es nicht umsonst. Alle Demokratinnen müssen dafür eintreten mit Mut und Zivilcourage. Und sie schreibt, hier hat sie immer wieder einen Satz im Ohr, die Weimarer Republik ist nicht durch Hitler zerstört worden, sondern durch den Mangel an Demokraten. Das schreibt uns Agnes Kaisers aus Köln. Und aus Leipzig schreibt uns Romy Vogel, ich würde gerne auf das Thema Gleichstellung der Frauen eingehen. Leider müssen Frauen bei allen Fortschritten noch immer mit deutlichen strukturellen Nachteilen leben. Insbesondere in Hinsicht auf Arbeit. Eine Sache, die mir wichtig ist, die mir fehlt, ist der Aspekt des Klassismus, also der strukturellen Benachteiligung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft. Das sehen wir im Bereich der Bildungsgerechtigkeit und da fehlt mir als Laie die Grundlage im Grundgesetz. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Nora Markert, Peter Zolling, den wir ja schon angesprochen haben, tatsächlich gleiche Chancen tatsächlich, Chancengerechtigkeit für alle Menschen aus allen sozialen Milieus und Hintergründen. Kann das Grundgesetz das genug garantieren, Nora Markert?
Also das Grundgesetz sagt jedenfalls, dass der Staat oder der Gesetzgeber insbesondere natürlich die Aufgabe hat, die Lebensverhältnisse doch anzugleichen. Mit dem Sozialstaatsgebot ist es eine Entscheidung eben für einen Ausgleich gesellschaftlich, dass der nicht ausreichend gelingt. Das kann man, glaube ich, sehr deutlich sehen. Das hat Frau Vogel ja auch benannt. Das Verbot der Diskriminierung wegen der Herkunft ist tatsächlich eins wegen der sozialen Herkunft. Aber das ist dann die Frage sozusagen, welche Stellung hatten die Eltern? Und oft ist ja die eigene Stellung jetzt nicht unbedingt davon abhängig, wie es den Eltern ging. Leider viel zu oft auch doch. Aber die Frage, welche Möglichkeiten wir zur Rechtsdurchsetzung haben, da haben wir ja auch schon darauf hingewiesen, dass das Ressourcen voraussetzt. Ich kann gleich auch gerne noch was zum Gleichstellungsthema sagen, aber ich finde, dieses Klassismus-Thema ist ja vielleicht eins, wo wir auch gemeinsam drüber sprechen können nochmal.
Peter Zolling, wollen Sie ergänzen?
Ja, ich weise immer gerne doch darauf hin, dass zu unterscheiden ist zwischen der Verfassung, wie sie da steht und weiterentwickelt worden ist und wie die gesellschaftliche Wirklichkeit aussieht. Die gesellschaftliche Wirklichkeit hinkt der Verfassung, man kann das, glaube ich, schon so sagen, manchmal hinterher. Und dann ist die Verfassung der Spannungsbogen, der die Gesellschaft selbst unter Spannung hält und dazu beiträgt, dass der Kampf um mehr Rechte eben ausgetragen wird. Wir leben eben nicht in einer nur Konsensgesellschaft, wir leben nicht in einer Harmonie. Wir leben eben nicht in einem geschlossenen System, wir leben in einer offenen Gesellschaft, in der um Anteile an Macht und Einfluss immer und stets gerungen wird. Und das Grundgesetz stellt genau die Bühne für diese Auseinandersetzungen zur Verfügung, durch die Grundrechte, aber auch durch die staatliche Grundordnung mit ihren Regeln für das Austragen genau dieser Konflikte.
Und gibt es irgendwo einen Punkt im Grundgesetz, wo von Chancengleichheit die Rede ist? Also ich gucke gerade Artikel 2, klar, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, jeder hat das Recht darauf, das könnte man so ein bisschen darauf beziehen. Ansonsten natürlich Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, dass sozusagen so ein Gleichheitsgrundsatz da drin ist, die freie Entfaltung ist drin, aber tatsächlich, ja, dass man Chancen hat, dass einem gleiche Chancen von Geburt an gegeben werden?
Ja, also Freiheit und Gleichheit hatte ich vorhin schon mal erwähnt, sind zwei Pole, die übrigens von, sag ich mal, sehr strikten Liberalen, Radikalliberalen oft gegeneinander ausgespielt werden. Ich wehre mich dagegen und sage in meinem Buch und auch sonst, Freiheit und Gleichheit sind aufeinander bezogen. Das eine ist ohne das andere nicht zu denken. Und entsprechende Stellen findet man, ohne dass wir dem jetzt fußnoterisch nachgehen müssten, auch an vielen Stellen des Grundgesetzes. Das ist auch ein Spannungsverhältnis. Und Hannah Arendt, ich hatte es vorhin schon mal zitiert, hat ja genau darauf hingewiesen. Also frei kann nur der sein, der auch frei von Not ist. Und das setzt ein gewisses Maß an Gleichheit voraus. Wir sind aber auf der anderen Seite auch keine Gesellschaft vollkommener Gleichheit. Auch jeder Jurastudent lernt, dass Gleiches gleich zu behandeln ist und Ungleiches ungleich. Und wir dürfen die Diskussion nicht zu sehr auf den Gleichheitsaspekt verengen.
Kann das Grundgesetz, Nora Merkert, soziale Nachteile ausgleichen?
Also ich würde sagen, ganz klar geht es darum, dass es eine Aufgabe ist, zu große soziale Ungleichheit auszugleichen. Das ist genau der Inhalt des Sozialstaatsgebots. Und dabei kann es aber natürlich jetzt nicht darum gehen, dass alle gleich werden. Und in einem Staat, der, sage ich mal, auf Freiheit setzt, entsteht natürlich immer, dadurch, dass die Leute ihre Freiheit gebrauchen, dann auch entstehen ungleiche Ergebnisse. Das ist auch klar. Also es geht nicht um sozusagen völlige Gleichmacherei. Das ist, glaube ich, auch der Wert von Artikel 3, der enthält ja einmal dieses Alle sind vor dem Gesetz gleich, aber eben auch den Schutz vor Diskriminierung und damit eben die Anerkennung, Menschen sind eben verschieden und sie dürfen auch verschieden bleiben. Das ist in einer offenen Gesellschaft eben so, dass wir uns als Gleiche gegenseitig anerkennen, als sozusagen als Subjekte dieser Demokratie, gerade obwohl und weil wir verschieden sind. Also nicht auf eine Homogenität abzielen. Ich würde aber gerne vielleicht noch ein, zwei Sachen aufgreifen, die, also Herr Zolling hat schon gerade gesagt, es ist eben auch eine Gesellschaft, in der immer wieder auch ausgehandelt und auch erkämpft werden muss, was denn jetzt nur gleich zu behandeln ist. Also beispielsweise die Rechte von behinderten Menschen sind erst 1994 im Grundgesetz explizit erwähnt worden, weil man vorher davon ausging, natürlich müssen die unterschiedlich behandelt werden. Also die sind ja sozusagen, sind ja ganz anders. Und dass wir da also von der grundsätzlichen Gleichstellung ausgehen, auch explizit im Grundgesetz das verankern, das ist auch ein Lerneffekt gewesen eben in dieser Zeit und auch als Ergebnis eben von Kämpfen aus der Behindertenbewegung. Die mal übrigens den schönen Slogan hatte, jedem Krüppel seinen Knüppel, und da zum Beispiel sich in Hörsälen angekettet haben und so weiter. Und der Kampf, also zum Beispiel Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, ist ein Ergebnis von einer massiven Mobilisierungsbewegung von Frauen in der frühen Bundesrepublik. Oder natürlich vor Gründung der Bundesrepublik, während der Erschaffung des Grundgesetzes, die Elisabeth Selbert eben erfolgreich in den Parlamentarischen Rat tragen konnte, sodass wir eben diese Gleichstellung von Mann und Frau jetzt im Grundgesetz drin angelegt haben. Also Wäschekörbe von Briefen haben da tatsächlich was bewirkt.
Das Grundgesetz wird 75 Jahre. Was bedeutet es Ihnen? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Astrid Schulze ruft an aus Itzehoe, in Schleswig-Holstein. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, wo soll ich anfangen?
Ja.
Also für mich
lange Liste.
Für mich ist das Grundgesetz irgendwie so ein schönes Gedicht oder wie eine Nationalhymne. Also wird ja auch so ein bisschen von Ihnen so dargestellt. Was ich eigentlich vermisse, ist eine richtige Umsetzung und dann auch eben der Einzelne in Bezug zum Staat. Wenn ich Sie so anhöre, dann geht es irgendwie immer noch darum, dass der Staat sichern muss, was man die Würde hat und dies und jenes. Aber es geht nicht so richtig darum, welches Verhältnis hat eigentlich der Einzelne zum Staat und umgekehrt. Ich komme jetzt aus dem Hintergrund von 40 Jahren Vollzeitarbeit außerhalb von Deutschland, weil es hier gar nicht möglich gewesen wäre, und im europäischen Ausland und eigentlich aus Ländern, die...
Sie sind Ärztin, haben mir meine Kollegen verraten.
Die nationale Gesundheitssysteme haben und die unter anderem auch einen König hatten, der nun nicht mehr so wirksam ist wie Charles, aber immerhin, oder Margarete. Aber komme ich zurück und denke, das ist hier aber merkwürdig, und überlege mir und mir, wie das kommt. Und ich finde eigentlich dieses, dass wir uns so loben, dass wir 49 ein Grundgesetz gemacht haben, müssen wir auf dem Hintergrund sehen, dass wir 30 Jahre Lücke hatten, wo viele von den Intellektuellen, die vorher existiert haben, wenn sie nicht in Auschwitz geblieben sind, ins europäische Ausland gegangen sind. Und die haben unter anderem mich erzogen. Und wenn ich jetzt hier nach Hause zurückkomme, sozusagen nach Deutschland, dann sehe ich... zum Beispiel muss ich damit rechnen, ich treffe, also in meiner Branche Gesundheitsamt, ich treffe ungewünschte Kinder. Es geht mir nach einem halben Jahr auf hier, dass das überhaupt möglich ist. Ich muss hier sehen, dass...
Was meinen Sie denn mit, Sie treffen ungewünschte Kinder? Das verstehe ich nicht ganz.
Ja, weil uns durch unsere Abortgesetzgebung und weil eine Beratung vorgeschoben wird und weil kein freier Abort besteht bis 12. Woche oder jetzt bis 18. Woche.
Also Frauen, die sich für das Austragen des Kindes entschieden haben, die, trotz die ihres ursprünglichen Wunsches.
Ja, ja. Für die nicht die Kapazität haben, diese ganzen Vereine und Beratungen zeitgerecht wahrzunehmen und terminlich zu organisieren. Das kann nicht jeder. Und genauso Behinderte, die also wo ich Berichte schreibe für Teilhabe, Behinderte, die nicht lesen und schreiben können und trotzdem, die wurden eben die bekommen Geld, keine Frage, die kriegen auch eine Hilfe zu Hause, aber wiegen dann plötzlich nach 50 Jahren 200 Kilo, weil niemand sich um deren Gesundheit gekümmert hat. Und dieser Zugang, also ich plädiere eigentlich dafür, dass man ein bisschen mehr ins Ausland guckt, wie man so eine Sache auch umsetzt, also ein bisschen vergleichende Politwissenschaften betreibt in dem Sinne. Und da gibt es also andere Möglichkeiten, wie man diese Menschen trifft und wie man diese Menschen, die schwach sind in unserer Gesellschaft, die ja gerne mitgenommen werden sollen vom Grundgesetz, wie man Konstruktionen macht, dass man sie auch effektiv und nicht durch doppelte Buchführung, die hier andauernd passiert, erreicht und auch, wo dann Qualitätskontrolle und Audits eingebaut werden.
Ja, ich reiche das mal weiter an Nora Marker zum Beispiel.
Ja, also Herr Zolling, lasse ich Ihnen gerne einen Vortritt.
Das hört sich jetzt an wie eine große Klage über den Zustand der Bundesrepublik. Ich kann da in einigem einstimmen und zustimmen, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob wir die Verfassung dafür verantwortlich machen können. Wir können die Politik kritisieren für Missstände. Wir können die ewige deutsche Bürokratie kritisieren. Da bin ich ganz bei Ihnen. Wobei ich auch oft im Ausland gewesen die Erfahrung gemacht habe, dass auch dort Bürokratie die Hölle sein kann. Ich habe auch mal Auswanderungsgedanken gehabt. Nach einigen Besuchen in einigen Ländern habe ich davon wieder Abstand genommen. Also kurz gesagt, ich kann Ihre Klage und Ihre Kritik verstehen. Allerdings muss ich Ihnen entgegenhalten, die richtet sich in meiner Wahrnehmung eigentlich nicht gegen das Grundgesetz, sondern gegen die Politik und Unzulänglichkeiten in diesem Land. Und Unzulänglichkeiten werden wir in jeder Gesellschaft immer haben, gerade auch in Demokratien, in denen aber darüber offen gesprochen werden darf, genau wie wir das hier gerade tun. Während wenn Sie in Russland, in China oder anderen Autokratien leben würden, wäre dieses alles nicht möglich. Oder wenn Sie es täten, säßen Sie morgen im Gefängnis.
Mich nicht mit diesen Ländern, sondern ich finde, wir können uns vergleichen mit den naheliegenden Nachbarn, eher in manchen von diesen Themen. Also, okay, ist in
Nachbarländer,
Ordnung.
Die mehr für sozial Schwache tun, meinen Sie?
Ich finde, man kann sich schon was abgucken, ja. Und ich meine auch, man kann historisch gucken, warum wir uns da was abgucken können. Und dann verstehen wir auch unsere eigene Situation ein bisschen besser. Und ich finde das Grundgesetz, ich habe nichts gegen das Grundgesetz, ich finde auch nur, dass da ein paar Punkte schon besser sein könnten.
Gibt es noch einen anderen Punkt, der Ihnen wichtig ist?
Nur, dass die Effektuisierung, wie das umgesetzt ist, wofür haben wir das? Wir haben das ja nicht nur wie eine schöne Beethoven-Sache, sondern wir haben es ja für unser Leben. Und dieses, dass man es eher lebenspraktisch sieht, als das finde ich wichtig, wie das rüberkommt. Und ich finde, da knackt es. Und das hat mit dem Grundgesetz selber nichts zu tun. Aber was soll ich denn im Grundgesetz haben, wenn ich es nicht etwas genauer in das praktische Leben der Leute bringe? Weil dann sind sie begeistert
davon. Darf ich da an einer Stelle nochmal was ergänzen, an einem Beispiel deutlich machen, wie das, was Sie gerade einfordern, passiert ist? Wenn Sie an den Klimaschutz denken, der ist ja lange Jahre ein Thema der Straße gewesen oder von Diskussionen, von Bewegungen, die sich dafür eingesetzt haben, die Grünen als Partei vorneweg. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht in einem wegweisenden Urteil vor einigen Jahren den Klimaschutz als ein Staatsziel nochmal konkretisiert. Er ist ja seit 1994, wie wir vorhin schon sagten, auch im Grundgesetz mit aufgenommen worden und hat Verpflichtungen für den Staat vorgegeben, danach zu handeln. Und dies alles ist ins Grundgesetz quasi eingegangen. Also ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sowas auch praktisch funktioniert. Wenngleich natürlich auch da der Staat immer noch hinterherhinkt im praktischen Tun. Aber er wird dann durch Gerichte auch immer wieder dazu gezwungen, nachzubessern. Und so etwas nennt man funktionierende Demokratie und funktionierenden Rechtsstaat.
Oder Thema Haushaltsdisziplin, da kann die Ampelregierung, glaube ich, ein Liedchen davon singen, was das Bundesverfassungsgericht da auch entschieden hat. Nora Markert, wollen Sie noch ergänzen?
Ja, also ich würde gerne noch mal ein Thema aufgreifen, was Frau Schulze angesprochen hat und auch, was auch vorhin schon Thema war, nämlich sozusagen die Möglichkeit für Frauen konkret auch ihre Freiheiten wirklich wahrzunehmen. Sie hat Frau Schulze hat ja gesagt, sie hat in Vollzeit außerhalb von Deutschland gearbeitet. Das wäre in Deutschland so gar nicht möglich gewesen. Ich nehme mal an, es geht um sowas wie zum Beispiel Möglichkeiten von Kinderbetreuung und eben den Möglichkeiten tatsächlich Familie und Beruf voll zu vereinbaren, wenn beide Personen arbeiten in der Familie. Und dabei sind wir bei der Frage eben, formal werden Männer und Frauen jetzt eben im deutschen Recht fast überall gleich behandelt. Aber materiell unterscheiden sich die Möglichkeiten von Frauen und Männern immer noch massiv. Und da geht es eben jetzt auch nicht nur, sage ich mal, um die Politik, sondern das ist tatsächlich auch, finde ich, ein ganz gravierende sage ich mal noch, ein Hinterherhinken wirklich hinter den Standards, die das Grundgesetz auch wirklich fordert. Denn wir haben seit 1994 ganz explizit in Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 drinstehen, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Und die bestehenden Nachteile, die haben wir aber nach wie vor.
Praktische Handlungsanweisung, ne?
Genau, das ist auch eine praktische Handlungsanweisung, das ist auch rechtlich verbindlich und das ist ein ganz, ganz konkreter Handlungsauftrag. Das ist nicht nur etwas, was der Staat machen darf und wo er auch für zum Beispiel Abbau von Nachteilen dann Regelungen mal zugunsten von Frauen treffen darf, sondern wo er wirklich auch was tun soll.
Wo sind
denn
die ganzen Klagen zum Gender Pay Gap und vieles andere mehr? Frage ich mich gerade.
Das ist so ein Beispiel dafür. Und ich glaube, das ist auch ein Beispiel. Ja, vielleicht kommt da noch das was. Das wäre schön, der kommt aus Europa auf jeden Fall bald was. Das ist schon mal gut, weil die deutsche Gesetzgebung da noch massiv hinterherhinkt. Und das ist zum Beispiel was, wo schon ewig das Recht auf gleiche Bezahlung bei gleicher oder vergleichbarer Arbeit im Recht drinsteht. Im europäischen Recht schon seit den römischen Verträgen und seit 1957, aber auch im deutschen Recht. Und wo wir trotzdem eine Situation haben, wo Frauen immer noch, selbst wenn man alle Faktoren, die das auch erklären könnten, rausrechnet, noch im Durchschnitt 7% weniger verdienen als Männer für die gleiche Arbeit oder für eine vergleichbare Tätigkeit. Und da müssen die einzelnen Frauen immer noch vor Gericht gehen. Das ist natürlich was, wo man gesetzgeberisch auch tätig werden könnte und sagen könnte, wir nehmen jetzt die Arbeitgeber in die Pflicht. Die müssen selber gucken, dass sie Entgelttransparenz aktiv herstellen, dass wenn sie Ungleichheiten in der Bezahlung feststellen, dass sie da aktiv dann einfach das auch ändern. Und das lasten wir immer noch den Frauen an mit den ganzen Prozessrisiken und Hindernissen, die das alles so mit sich bringt. Also da, wer das nochmal nachlesen will, auch dazu gibt es in unserem Buch Jura Not Alone was.
Das habe ich mir fast schon gedacht und bin gespannt auf weitere auch juristische Entwicklungen auf diesem Gebiet. Astrid Schulze in Itzehoe, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und für Ihre Schilderung.
Dankeschön.
Und viele Grüße nach Schleswig-Holstein. Okay. Peter Winter hat uns geschrieben aus Schorndorf per E-Mail zu einem Artikel, der, glaube ich, immer wieder auch Debatten auslöst, wie er in der Wirklichkeit, welche Rolle er in der Wirklichkeit spielt, wie er durchgesetzt werden kann, nämlich Artikel 14, wenn Eigentum verpflichten soll. Hier schreibt er, was ich toll fände, wenn sich ein Bürgermeister unter Bezug auf Artikel 14.2 Grundgesetz trauen würde, spekulativen Leerstand von Wohnungen durch Beschlagnahme zugunsten von Wohnungslosen und Suchenden zu beenden. Und Martin Johann Kretz schreibt uns hier von der Insel Föhr: In einem Punkt wird das Grundgesetz meines Erachtens nicht durchgesetzt. Ich lebe auf der Insel Föhr. Es gibt hier einen katastrophalen Wohnraummangel. Immer mehr Menschen wandern ab. Die Sozialstruktur droht zu zerbrechen. Häuser und Wohnungen gibt es hier eigentlich genug. Die sind jedoch wie auf Sylt größtenteils in der Hand der reichen Zweitwohnungsbesitzer. Die Immobilien stehen den Einheimischen nicht zur Miete zur Verfügung, sondern werden nur an Feriengäste vermietet. Da frage ich mich, wie es um die Umsetzung des Artikels 14 steht. Ja. Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. So steht es hier im Grundgesetz, Artikel 14. Ich reich's mal in die Runde. Wie kann das in der Wirklichkeit durchgesetzt werden?
Naja, Artikel 14 beinhaltet eben beides. Es ist die Garantie des Eigentums und auch einer gewissen freien Verfügung und zugleich die Anforderung und enthält zugleich die Anforderung der Sozialbindung. Das ist eben wieder das berühmte Spannungsverhältnis, das im Grundgesetz häufig zu finden ist und an dieser Stelle besonders und zeigt, dass eine bestimmte Wirtschaftsordnung nicht vorgeschrieben ist, aber auf jeden Fall eine, die Freiheit beinhalten muss, aber sicherlich auch insofern der Gleichheit gerecht werden muss, als eben diese Eigentumsfreiheit nicht schrankenlos ist. Und Artikel 15 haben wir ja auch noch etwas spezieller formuliert, der natürlich auch die Überführung in Gemeineigentum vorsieht. Es kann auch enteignet werden nach Artikel 14, das ist aber sehr speziell zu verstehen, wenn zum Beispiel eine Umgehungsstraße gebaut wird und Grundstücke davon private betroffen sind. Wäre Artikel 15 wäre durchaus im Sinne einer denkenswerten Enteignung von auch Wohnungsgesellschaften, Privaten. In Berlin hatten wir das ja zum Teil das Thema möglich. Ich gebe immer noch zu bedenken, ja, kann ein Weg sein, aber eine kluge kommunale Wohnungsbaupolitik oder eine nach dem Wiener Modell aus den 20er Jahren und auch eine gut private Wohnungspolitik führt unter Umständen zu mehr Wohnungen als Sozialisierung. Denn wir haben es am Beispiel der DDR gesehen, der Staat schafft allein keinen Wohnraum und wenn überwiegend schlechten.
Noch ein Marquardt.
Ja, also ich glaube, das Wohneigentum ist einfach eine besondere Form von Eigentum und zwar, weil wir darauf ganz essentiell angewiesen sind, dass wir Wohnraum haben und nicht jeder Mensch kann sich selber Wohnraum schaffen und das liegt einmal am Kapital und zum anderen ist eben auch, sage ich mal, die Erdoberfläche begrenzt. Also wir wollen natürlich auch jetzt nicht alles völlig zubauen. Und insofern kann man sich natürlich schon überlegen, ob wir eigentlich diese Form von Eigentum so kommerzialisiert haben wollen oder ob wir nicht auch andere Formen von Organisation von Wohnraum ermöglichen wollen. Ich glaube, dass diese Berliner Initiative für die Vergesellschaftung von so ganz großen Wohnungsunternehmen ist eine Reaktion darauf, dass diese Kommerzialisierung zu einer Preissteigerung geführt hat, die Menschen aus dem Wohnungsmarkt rausdrängt. Also auch in Berlin gibt es natürlich relativ viele Wohnungen, aber es gibt auch viel Spekulationsobjekte. Es gibt Wohnungen, die leer stehen, wo die Leute gar nicht drin wohnen, wo die nur das Geld angelegt haben. Und es gibt vor allem zu wenig Wohnraum für Menschen, die sich diese Mieten nicht mehr leisten können und die dann aus der Stadt rausgedrängt werden. Und das ist, sage ich mal, führt dann auch zu einer sozialen Entmischung von Kiezen und so weiter. Und Artikel 14 erlaubt eben relativ viel. Also dass gerade bei so essentiellen Ressourcen auch andere Lösungen gefunden werden können und dass der Eigentumsschutz eben gerade nicht absolut ist. Und diese soziale Aushandlung, glaube ich, da müssen wir vielleicht auch noch einfach nochmal ran in Situationen der Knappheit und der Not.
Helmut Mosbach ruft an aus Cuxhaven. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Das beschäftigt Sie auch, Artikel 14, ne?
Ja, das ist ja eigentlich jetzt alles erörtert worden. Das Eigentum hat Herr Zoller vorhin auch erwähnt, aber nicht die Beschränkung.
Herr Zolling. Hm.
Und mir fällt vor allem auf, also ich bin 87 Jahre alt und mir fällt auf, dass der Unterschied zwischen den hochverdienenden Managern und der Reinigungsfrau immer größer geworden ist. Und es gibt ja auch Gruppierungen von reichen Erben, die fordern Tax-Me-Now. Und Untersuchungen von Historikern von einem.
Also die höhere Steuern erwarten und fordern.
Und der sagt also, solche Gesellschaften, in denen die Einkommen irgendwie besser verteilt werden, die funktionieren immer gut. Während in solchen Gesellschaften, wie wir sie jetzt überall haben, in der Superliberalität, also dass das auf Dauer nicht funktioniert. Der Wohnraum ist da natürlich auch ein sehr wichtiges Beispiel.
Was würden Sie sich da wünschen?
Ja, ich würde mir wünschen, dass es ja vielleicht so etwas wie einen Solidaritätsausgleich gibt, dass die sehr Reichen zumindest wesentlich höher besteuert werden. Ich weiß, das ist ein politisches Streitargument, aber nach dem Krieg gab es das ja auch. Das ging ja da sogar um 50%, wenn ich mich richtig erinnere, die alle von ihrem Vermögen abgeben mussten. Und heute sind wir in einer ähnlich kritischen Lage. Wir wissen nicht, was aus all diesen Klimaveränderungen kommt. Und einer der Regierenden weigert sich ja, also das Geld durch Kredite aufzubringen. Und dann frage ich mich, wie das gehen soll. Wo soll gespart werden? Bei den Sozialgesetzgebungen. Ja, und da sind wir wieder bei dem Ausgleich zwischen Reich und Arm.
Kann man eigentlich, ich frage das mal in die Runde, Nora Marquardt, Peter Zolling, kann man eigentlich aus dem Grundgesetz eine bestimmte Steuerpolitik ableiten?
Also das Grundgesetz sagt zur Steuerpolitik ganz, 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 ganz wenig. Also einmal gibt es halt die Kompetenz zur Steuererhebung, das ist dem Gesetzgeber sozusagen erlaubt. Und zum anderen gibt es Artikel 3 Absatz 1, der sagt, wir müssen gleiche Sachverhalte gleich und ungleiche Sachverhalte ungleich behandeln. Und das setzt eben dann der Besteuerung bestimmte Grenzen. Aber sonst ist der Gesetzgeber doch relativ frei. Das Bundesverfassungsgericht hat dann nochmal so ein bisschen den Halbteilungsgrundsatz entwickelt, also dass nur 50% des eines Einkommens ab einer bestimmten Einkommenshöhe besteuert werden dürfe und nie mehr. Das hat es aber inzwischen auch wieder aufgegeben. Also da ginge durchaus mehr vom Grundgesetz aus.
Ja, ich möchte auch nochmal aufgreifen. Also das Grundgesetz, wir verstehen das immer noch falsch, glaube ich, oder viele verstehen es nicht ganz richtig, setzt den Rahmen für politische Auseinandersetzungen. Ich hatte das vorhin schon mal erwähnt. Und im Rahmen dieser Auseinandersetzungen kann auch dann die Steuerpolitik natürlich verändert werden. Es ist ja sehr richtig eben darauf hingewiesen worden, dass ein verantwortlicher Minister in der Regierung zum Beispiel, was Haushaltspolitik angeht, besonders restriktiv denkt. Ja,
der Bundesfinanzminister.
Der Bundesfinanzminister, ich wollte ihn jetzt gar nicht beim Namen nennen. Aber das liegt daran, dass er eben Teil dieser Koalitionsregierung ist. Und die ist zwar nicht direkt gewählt worden, aber ausgehandelt worden. Und aufgrund von Mehrheitsverhältnissen, die durch Wählerentscheidungen zustande gekommen sind. Und die Wähler sind durchaus in der Lage, diese Mehrheiten zu ändern. Das passiert unter dem Dach der Verfassung. Aber die Verfassung ist sozusagen keine Art Werkzeug oder Garant für die Umsetzung von Politik. Politik muss das umsetzen, was sozusagen gesellschaftliche Mehrheiten wollen und auch auf die Minderheiten, was ganz wichtig ist, Rücksicht nehmen. Und das ist, glaube ich, ein Missverständnis, das immer wieder herrscht, dass man das Grundgesetz quasi für Missstände in der Politik verantwortlich macht.
Helmut Mosbach in Cuxhaven, vielleicht zu viele konkrete Erwartungen an dieses Gesetz, an das Grundgesetz?
Naja, aber wenn zum Beispiel diese reiche Gruppe von Erben sagt, tex minau, und das einfach nicht beachtet wird, finde ich schon, dass das dem Grundgesetz Artikel Absatz 2 widerspricht. Also ich meine, da könnte man ja wirklich mal eingreifen, diesen Leuten zuhören und die fragen, wie sie sich das vorstellen. Aber darüber liest und hört man sehr wenig. Also abgesehen vom Deutschlandfunk habe ich mal ein Interview gehört, das aber auch etwas fragwürdig war, dass die Moderatoren mir damals aber auch recht gab dazu.
Yeah. Also der Text Minau-Bewegung wird sehr wohl zugehört. Ich lese darüber sehr viel in der Zeitung und es treten auch Vertreter dieser Bewegung in der Öffentlichkeit auf, auch in Fernsehdiskussionen sehr oft zu sehen. Ja, jetzt, wenn die entsprechende Partei antritt, ich erwähne jetzt mal das Bündnis Wagenknecht nur nebenbei, die sich diese Forderung zu eigen macht und Frau Wagenknecht bekommt eine entsprechende Mehrheit, wird das sicherlich umgesetzt werden können.
Wie ist das eigentlich mit den konkreten Gesetzen, die sich aus dem Grundgesetz dann ergeben? Oft steht ja der Satz dazu, alles Nähere regelt ein Bundesgesetz oder regeln Gesetze des Bundes und der Länder. Wie genau werden die eigentlich entwickelt, Nora Markert? Jetzt hören wir sie leider nicht mehr. Jetzt sind wir sie nicht mehr. Herr Zolling, können Sie das erklären?
Nochmal, das Grundgesetz ist der Rahmen. Unterhalb dieses Rahmens gibt es andere Gesetzeswerke bzw. Regelungen, die auch dann vom Bundestag bzw. von den Landtagen bis hinunter in die Kommunen entwickelt werden, bis hin zu Verordnungen und Erlassen. Das ist ein hierarchischer, aber auch demokratisch kontrollierter Aufbau. Und das muss man dann entsprechend als Jurist oder als Betroffener nachverfolgen. Und diese Gesetzeswerke sind ja zum Teil auch sehr viel umfänglicher noch als das Grundgesetz.
Nürnberg hat die Frage nochmal an Sie. Wie entstehen konkrete Ausführungsbestimmungen, Gesetze? Das ist ja oft auch wichtig. Wir merken das ja auch, was Menschen beschäftigt, die rechtliche Wirklichkeit, die Realisierung von bestimmten Dingen, die im Grundgesetz vielleicht ganz bestimmt auch abstrakt formuliert sind, dann in ganz konkreten Gesetzen in Ausführung.
Ja, also diese Ausfüllung, die muss natürlich, da bedarf es einer Initiative. Das heißt, irgendwer muss sagen, wir brauchen jetzt hier ein neues Gesetz und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also das, so ein Gesetz kann kommen von Abgeordneten des Bundestages, aus der Mitte des Bundestages, wie es so schön heißt, natürlich auch von der Regierung. Oft wird die dann in den Ministerien erarbeitet, diese Vorlage, und dann gibt es auch Konkurrenzprojekte dann von Oppositionsfraktionen. Der Bundesrat kann Gesetze einbringen. Also es muss jemand sagen, wir brauchen jetzt hier was, und da kann natürlich Druck aus der Bevölkerung zum Beispiel dazu führen, dass sich da dann eine Initiative bildet. Wir haben das zum Beispiel bei der Ehe für alle gesehen, und auch bei der Entkriminalisierung jetzt von ärztlichen Informationen über Schwangerschaftsabbrüche, beispielsweise den Paragraphen 219a Strafgesetzbuch, der ist ja deutlich entschärft worden. Also dass diese Initiative, wo die Regierung nicht selbst drauf kommt, da kann eben dann Druck von außen auch was bewirken. Und diese Gesetzentwürfe, das sind dann sehr technische Instrumente häufig, die sollen ja auch dann sozusagen, die Behörden sollen ja dann auch wissen, was sie dann machen sollen und was sie sozusagen, wie weit dann bestimmte Dinge reichen, was passiert, wenn was schief geht und so weiter. Das ist dann, da ist dann juristische Expertise gefragt, aber die Forderungen, was da eigentlich drinstehen soll, was da rauskommen soll, die dürfen durchaus auch sehr aktiv aus der Zivilgesellschaft kommen.
Mhm. Aber das Grundgesetz zu verändern wird schon ein bisschen schwieriger. Dazu braucht es so 2/3 Mehrheit im Bundestag.
Ja, das Grundgesetz zu verändern, das ist deutlich schwieriger. Das sollte auch sicherlich nochmal ein viel längerer Prozess sein, wo man sich wirklich auch Zeit für nimmt und das nicht übers Knie bricht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Aber immerhin, wir dürfen nicht vergessen, über 60 Mal ist das Grundgesetz schon seit 1949 geändert worden. Das mag dem einen wenig vorkommen und dem anderen aber schon zu viel.
Helmut Musk. Klar, wir haben immer wieder, das Grundgesetz ist sozusagen keineswegs noch in derselben Fassung, das ist glaube ich doppelt so lang wie 1949 inzwischen.
Genau.
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wie das jetzt eben nochmal vorgeschlagen worden ist, man müsste eigentlich nochmal neu über die Verfassung abstimmen und sich vielleicht auch nochmal ein paar Grundfragen stellen, das müsste wirklich dann auch ein ausführlicher und längerer Prozess sein, denke ich.
Auf jeden Fall und müssen ja nicht mehr gleich 4-5 Jahre sein, in Deutschland läuft sowas immer sehr, sehr lang, aber es gibt ja Beispiele in anderen Ländern, wo solche Überlegungen auch angestellt wurden. Also ein halbes oder ein Jahr, dafür könnte man sich Zeit nehmen und dann nochmal eine Abstimmung durchführen. Und das Ganze heißt dann am Ende wirklich Verfassung.
Helmut Mosbach in Cuxhaven, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Danke auch.
Ja, und viele, viele Grüße. 75 Jahre Grundgesetz, was bedeutet das Ihnen? Und immer wieder wird ja auch über die Frage diskutiert, bestimmte Staatsziele ins Grundgesetz aufzunehmen. Tierschutz ist drin, Umweltschutz ist drin, aber andere Dinge sind nicht drin und werden diskutiert, ob sie reingehören, zum Beispiel Staatsziel Kultur. Darüber wird ja seit Jahren schon debattiert, ob so etwas reingehört, dass der Staat die Kultur fördert und schützt oder eben auch so etwas wie Kinderrechte, die explizit formuliert werden. Auch das steht so direkt nicht im Grundgesetz, also gibt es da auch schon seit Jahren eine Debatte darum. Gabi Menneken schreibt uns hier, seit 1992 gilt in Deutschland die UN-Kinderrechtskonvention und die Aufnahme der Kinderrechte in das deutsche Grundgesetz steht immer noch aus. Die Rechte von Kindern und Jugendlichen werden bei wichtigen Entscheidungen von Politik, Verwaltung und Rechtsprechung weiterhin vernachlässigt. Und daher gehören Kinderrechte ins Grundgesetz. Ja, Nora Markert, Peter Zolling, gehören Kinderrechte ins Grundgesetz?
Also Kinderrechte sind im Grundgesetz drin. Sie sind ja Menschen und wir haben ja Menschen- und Deutschenrechte auch in den Grundrechten. Die Kinder sind selbstverständlich erfasst davon. Auch der Artikel 6 der Ehe- und Familie regelt, lässt sich so auslegen.
Aber Kinder haben bestimmte Bedürfnisse. Ne? Hier steht zum Beispiel, auch Gabi Menneken schreibt uns auch noch den Satz, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.
Deswegen gelten die Grundrechte ja auch nach Alter abgestuft. Also zum Beispiel die frühere Wehrpflicht konnte erst ansetzen mit 18. Es gibt also Altersbegrenzungen, aber selbstverständlich sind Kinder menschliche Wesen, keine kleinen Erwachsenen. Also der Artikel 1, selbstverständlich, die Würde des Menschen ist unantastbar, gilt für Kinder und daraus leitet sich alles weitere ab. Das heißt Kindervernachlässigung, die Prügelstrafe ist längst abgeschafft. Im Übrigen, also auch hier gilt wieder, unterhalb des Grundgesetzes sind Kinderrechte sehr wohl in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr explizit präzisiert und ausgeweitet worden. Das wissen nur die wenigsten. Und jetzt ein Kindergrundrecht nochmal reinzuschreiben, kann man machen. Habe ich übrigens früher auch für positiv erachtet. Inzwischen bin ich eben, was Erweiterungen solcher Rechte angeht, generell sehr skeptisch. Wir haben erlebt, was eine Ausweitung auch einzelner Artikel, ich verweise nur auf Artikel 16, das Asylrecht betreffend, oder auch die Durchsuchung von Wohnungen betrifft, haben wir erlebt, dass eine Ausweitung von auch Artikeln oft zum Gegenteil dessen führt, was man will, nicht zur Erweiterung von Freiheitsrechten oder auch mehr Schutz, sondern im Gegenteil zu Einengungen und Verkürzungen. Also die besten Verfassungen sind eigentlich eher kurze Verfassungen.
Noch einmal, Gott, wie sehen Sie es?
Ja, also es gibt den schönen Spruch, Verfassungen sollen kurz und dunkel sein. Dann haben sie nämlich viel Potenzial, dann kann man sozusagen, dann überleben sie auch gesellschaftliche Änderungen. Darüber haben wir jetzt schon viel gesprochen. Worauf sich das aber vielleicht bezieht, in Artikel 6 natürlich, klar, Kinder sind natürlich Grundrechtsträger. und können sich auf die Grundrechte berufen und dann natürlich auch in der jeweils ihnen in der Form, der sie bedürfen.
Da geht es um die Erziehung, steht, Pflege und Erziehung der Kinder.
Ja, genau, in Artikel 6 Absatz 2 steht eben, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die ihnen zuförderst ihnen über obliegende Pflicht.
Das sind aber Elternrechte und keine
staatliche
Gemeinschaft.
Das
Pflicht.
Ist ein Elternrecht gegen die,
und gegen die,
ja,
und gegenüber Pflicht. Den Kindern.
Aber es ist ein vor allem ein Recht auch gegenüber dem Staat, dass der sich in die Erziehung der Kinder gegenüber den Eltern nicht so stark einmischt. Und dass
eine
er
Lehre aus
darüber
der Nazi-Zeit,
wacht, dass die Eltern sicher, ne? das tun. Ja. Aber eigene Rechte des Kindes werden da nicht formuliert. Und vor allem der grundlegende Wert der Kinderrechtskonvention, nämlich das Kindeswohl, also das Wohl des Kindes selbst als zentrales Interesse. Und das könnte man sicherlich auch nochmals explizit ins Grundgesetz reinschreiben, weil das Grundgesetz natürlich auch eine expressive Funktion hat, eine symbolische Funktion. Da stehen eben unsere wichtigsten Werte drin und dass eben Kinderrechte hier bisher nicht explizit drinstehen, kann man natürlich schon auch sagen, wäre was, was dem Grundgesetz jetzt eigentlich mal anstehen könnte.
Dann würden Sie aber auch dafür plädieren, dass in den Artikel 6 einzufügen, das Kindeswohl als Begriff und nicht jetzt einen eigenen Artikel noch zu konstruieren. So,
wie man das
da,
genau
dem würde ich
würde,
auch zustimmen. So könnte man
müsste
das
man nochmal gucken. Genau, ja, ich würde das wahrscheinlich auch tatsächlich in den Artikel 6 einfügen und dann muss es ja eben auch mit den Elternrechten und so weiter ins Verhältnis
kompatibel
gesetzt werden.
Sein, genau.
Also, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und andere Staatsziele? Also, welche Staatsziele könnten im Grundgesetz noch formuliert sein? Zum Beispiel Kultur. Darüber wird ja auch gestritten und debattiert. Das passiert bisher nicht. Sollte die Kultur zum Beispiel als Staatsziel ins Grundgesetz?
Halte ich nicht so fürchterlich viel davon. Die Kultur wird staatlich gefördert. Das ist auch gut. Ein Übermaß an staatlicher Förderung von Kultur halte ich für kontraproduktiv. Kultur ist etwas, das in freien Räumen entsteht. Wir hatten eine solche Kulturpolitik früher auch in der DDR. Sie hat nicht nur Schlechtes produziert, aber auch beileibe nicht nur Gutes. Und das meiste lag auf Parteilinie der SED. Also mit der Staatszielbestimmung von Kultur tue ich mich im Grundgesetz schwer. Man kann aber auch unterhalb des Grundgesetzes vieles tun, damit der Staat, die auch vor allem auch nicht von nur oben, sondern auch in den Kommunen, was ja auch bereits geschieht, in Städten und Gemeinden und Ländern Kultur beachtet und auch gefördert wird.
Hartwig Voske ruft uns an aus Hohefelde in Schleswig-Holstein.
Ja, guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Wir sind ganz Ohr. Sie beschäftigt vor allem das Thema selbstbestimmtes Sterben.
Ja, generell ist das ein Beispiel dafür, wie die Verfassung aus meiner Sicht nicht realisiert wird oder wie sie nicht umgesetzt wird. Wie ich überhaupt der Meinung bin, dass wir eigentlich die beste Verfassung aller Zeiten haben, aber dass es an der Realisierung und an der Umsetzung derselben scheitert. Und dass man da also der Bürokratie oder den schlichten Politikern in den Ländergesetzgebungsorganen oder auch dem Bund zu viel Raum lässt. Also ich bin auch der Meinung, dass es eine klare Hierarchie der Gesetze gibt und da bin ich vielleicht zu den Unbelehrbaren. Also das Grundgesetz steht für mich deutlich über den Bundes- und den Landesgesetzen.
Da sind Sie aber in guter Gesellschaft, das sagen alle Juristinnen und Juristen.
Ach, wie schön. muss ich sagen, wenn also dann das Bundesverfassungsgericht in bestimmten Einzelfällen dort Entscheidungen trifft, dann bin ich der Meinung, müsste es also kurzfristige und auch durchsetzbare Regelungen geben, die also die entsprechend zuständigen Organe, also zum Beispiel den Bundestag, dann zwingen, auch in diesem Sinne der Regelung dort eine klare, einfache Gesetzgebung nachzuvollziehen. Und das passiert aus meiner Sicht immer nicht. Zum Beispiel zum Thema selbstbestimmtes Sterben. Also da hat es meines Wissens eine Entscheidung gegeben, dass die bis heute nicht irgendwie in normalen Gesetzen umgesetzt wurde.
Noch einmal, können Sie das ein bisschen erklären?
Ja, also das ist
da
ein ganz
Beihilfe
wichtiges
zum Suizid, vermute ich.
Ja, genau. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Urteil, auf das sich Herr Voskau hier bezieht. Von 2020 ist das, aus dem Februar. Und das Bundesverfassungsgericht hat da tatsächlich anerkannt, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und eine Strafnorm, die dem entgegensteht, indem sie zum Beispiel Menschen, die sich selber nicht mehr das Leben nehmen können, selbstbestimmt, die es quasi verbietet, dass diesen Menschen geholfen wird von anderen, die sich ihrem Willen quasi oder die sie in der Durchsetzung ihres Willens quasi unterstützen, dass das grundrechtswidrig ist. Und insofern geht es jetzt erstmal darum, dass diese Strafnorm für verfassungswidrig erklärt worden ist und die ist auch tatsächlich nichtig erklärt worden, also die ist weg. Das kann das Bundesverfassungsgericht immer selber machen und sagen, hier kann das Rechtsnorm aufheben dadurch. Aber was es eben nicht kann, ist selbst neue Gesetze machen und darf es auch nicht. Das wäre auch mit der Gewaltenteilung nicht vereinbar. Und da muss eben der Gesetzgeber tätig werden. Und hier ist tatsächlich etwas, was dann auch ein längerer politischer Prozess ist und wo, ich gucke jetzt gerade nochmal in das Urteil, das Bundesverfassungsgericht meines Erachtens auch keine Frist gesetzt hat. Es hat aber eben auch keinen Gerichtsvollzieher quasi, der dann zum Bundestag geht und sagt, jetzt macht mal hier ein Gesetz. Das ist in einer Demokratie natürlich sowieso dann schwierig.
Aber der Gesetzgeber muss eigentlich folgen, oder? Das Bundesverfassungsgericht gibt was vor und dann muss der Gesetzgeber etwas entwickeln.
Daraus. Ja, also die Urteile des Bundesverfassungsgerichts haben Gesetzeskraft und der Gesetzgeber ist dann auch verpflichtet, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, das muss neu geregelt werden, dann muss er sich irgendwas ausdenken. Aber er kann nicht einfach nichts tun, das stimmt schon. Aber die Frage, was dann passiert, wenn er das dann trotzdem nicht löst, das ist eine schwierige Frage in der Demokratie.
Aber oft werden auch Termine mit solchen Urteilen verbunden und dann ist auch der Gesetzgeber aufgerufen, es bis da und dahin zu lösen. Das hatten wir.
Genau, ja, ja.
Aber nicht also immer.
Muss er schon.
Nicht immer, nein. Und in diesem Fall ist das natürlich problematisch. Vielleicht war man sich aber auch dessen bewusst beim Gericht, dass dieses ein besonders heikles Thema ist mit auch einer, ich sag mal, nicht ganz klaren Mehrheit und hohe ethische Fragen und Standards aufwirft. Und auch das Bundesverfassungsgericht ist natürlich manchmal, na sagen wir mal, konfliktscheu und versucht dann ja letztlich dem Gesetzgeber auch zu Recht die Arbeit zu überlassen.
Ist ja immer klar, dass bei Fragen von Leben und Tod da immer heftige Diskussionen geführt werden, nicht nur auf Verfassungsebene, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Hartwig Vosgerau, vielen Dank für diesen Anruf aus Hohefelde in Schleswig-Holstein und immer wieder erreichen uns auch Mails zu der Frage, inwieweit eigentlich das Grundgesetz auch bedroht ist, inwieweit die Demokratie auch immer wieder bedroht ist und inwieweit sich das Grundgesetz vielleicht auch oder überhaupt die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die ja nun aus diesem Grundgesetz sich ergibt, verteidigen muss. Darüber wird ja immer wieder auch diskutiert und da kommen wir so ein bisschen am Ende unserer Sendung zurück zu dem, Peter Zolling, was Sie am Anfang erwähnt haben und was Sie so geschockt hat, nämlich dieses Sylt-Video, was gerade ziemlich Furore macht, wo also rassistisch rumgegrölt wurde. Das erstreckt sich natürlich auf viele andere Gefahren für die Demokratie und auch für das Grundgesetz, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wie stark ist dieses Grundgesetz? Wie stark kann es sich verteidigen gegen die Feinde der Demokratie?
Das Grundgesetz ist sehr stark gerüstet, auch gegen die Feinde der Demokratie, auch für eine mögliche Aufhebung. Ich habe auf den Artikel 79 vorhin schon mal verwiesen, der eine Ewigkeitsklausel enthält für den Artikel 1 und auch für den Artikel 20, sodass sozusagen die Grundlagen dieser Gesellschaft, die Würde des Menschen, die Demokratie, der Bundesstaat, der Rechtsstaat, der Sozialstaat durch keinerlei Mehrheit aufgehoben werden kann und auch ein Grundrecht darf in seinem Wesensgehalt, das ist auch definiert, nicht angetastet werden. Das sind schon gute Sicherungen, aber bei entsprechenden Mehrheiten, wir dürfen das nicht vergessen, wir haben demnächst Wahlen in diesem Land, sollte die AfD stärker und noch sehr stark werden, dann können sich Dinge ändern. Wir haben erlebt 1933, die Weimarer Verfassung wurde, als Hitler an die Macht kam, nicht aufgehoben formell, sondern oberhalb des Papiers sozusagen, auf der sie stand, wurde ein neues Unrechtsregime, eine Diktatur, ein Gewaltregime errichtet. Das ist grundsätzlich natürlich auch wieder denkbar. Deshalb plädiere ich stark für Vorkehrungen, auch insbesondere was die Verfassungsgerichte angeht, um zu verhindern, dass die AfD bei möglichen Mehrheiten Blockaden bei der Wahl von Richtern einsetzen kann, Sicherungen einzuziehen, die eine Übernahme, eine Kaperung der Justiz durch diese Kraft verhindert. Wir haben ja erlebt, was das in Polen angerichtet hat und insofern denke ich, lässt sich das dem vorbeugen hier in Deutschland. Damit das eingelöst wird, was der Verfassungspolitologe Karl Löwenstein einst mal Militant Democracy genannt hat, eine wehrhafte Demokratie.
Wo sind, Nora Markert, Einfallstore für Antidemokraten im Grundgesetz?
Ja, ein paar hat jetzt der Zolling ja schon genannt, also beispielsweise die Besetzung der Gerichte, auch das Bundesverfassungsgericht haben wir jetzt auch schon relativ viel darüber diskutiert, wie das geschützt werden kann. Aber auch zum Beispiel in den Verwaltungsbehörden. Wenn wir beispielsweise an den Verfassungsschutz im Bundesland Thüringen denken und uns einen Bernhard Höcke als Innenminister vorstellen, der dann plötzlich weisungsbefugt ist und da jemand anders an die Spitze des Verfassungsschutzes des Landes setzen kann, kann man sich vorstellen, was dann da passiert. Also es gibt, glaube ich, viele Einfallsstellen, Stellen, auch im Rundfunk, die Schulpläne und so weiter, wo wir, glaube ich, mit dem Grundgesetz und den Instrumenten der wehrhaften Demokratie auch echt an Grenzen stoßen. Und Friedrich Ebert soll mal gesagt haben, Demokratie braucht Demokraten. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Unser Grundgesetz ist zwar besser geschützt vielleicht nochmal als die Weimarer Verfassung es war, aber man muss diese Regelungen erstens benutzen, damit sie wirksam werden können, und zweitens reichen sie nicht aus. Also wir können uns jetzt hier nicht zurücklehnen, und wir leben jetzt in einer Zeit, wo eben nicht nur Sylt-Videos kursieren, sondern wo Politiker und Politikerinnen seit Jahren mit körperlichen Angriffen, mit Brandanschlägen auf ihre Autos, auf ihre Wahlkreisbüros rechnen müssen, wo das wirklich zum Alltag geworden ist. Und auch Herr Rohe hat es ja am Anfang unserer Sendung schon angesprochen, dass er Sorge hat, wenn er sich antifaschistisch äußert, dass ihm dann die Reifen zum Beispiel zerstochen werden, wenn sein Name bekannt wird. Und das sind echte Gefahren, wo wir auch, glaube ich, wirklich sehr aktiv im Alltag für gegen eintreten müssen.
Also das Grundgesetz gibt es 75 Jahre und es muss auf jeden Fall weiter geschützt werden. 75 Jahre Grundgesetz, was bedeutet das Ihnen? Das war unser Thema. Nora Markert, Verfassungsrechtlerin und Buchautorin, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Und Peter Zolling, Verfassungshistoriker, Autor eines Buches über das Grundgesetz und Journalist. Danke auch Ihnen.
Sehr gern. Vielen Dank.
Und alles zu hören unter deutschlandfunkkultur.de.